Eröffnungsabend des Veranstaltungscafés, was wir halt in der Zukunft regelmäßig einen 14-tägigen Rhythmus machen werden. Wir, das ist die Sozialistische Studienvereinigung, Zusammenschluss von Menschen aus unterschiedlichen politischen Zusammenhängen hier aus Frankfurt und Umgebung. Wir haben uns in einem längeren Diskussionsprozess insofern auf gemeinsame Grundsätze geeinigt, dass wir für uns einen Minimalkonsens haben, auf den wir politische Veranstaltungen, Seminare etc. organisieren wollen. An den Mittwochen, an denen es keine Veranstaltungen gibt, sind wahrscheinlich auch in der Regel Leute von uns da. Wir wollen durchaus auch die Möglichkeit bieten, also fern dieser etwas formellen Ebene, auch Raum für Diskussionen zu bieten, meinetwegen Diskussionen weiterzuführen, die an den Tagen des Veranstaltungscafés angerissen wurden. Wir sind uns mit dem Veranstaltungsprogramm, das wir für das erste Halbjahr vorgelegt haben, natürlich bewusst, dass manches oder vieles von dem nicht an einem Abend ausdiskutiert werden kann. Wir können in erster Linie Probleme anreißen, Raum schaffen für eine Diskussion von theoretischen und historischen Fragestellungen und die sind natürlich weiterzuentwickeln. Also wenn Leute Interesse haben, nach einer Veranstaltung das Ganze weiter zu diskutieren im intensiveren Rahmen, dann ist es möglich, gemeinsam mit anderen Leuten auch das meinetwegen in der regelmäßigen Gruppe zu vertiefen oder ein Wochenendseminar zu organisieren. Wir sind für Vorschläge in der Hinsicht jederzeit offen. Wir verschicken auch durchaus Einladungen zu unseren Veranstaltungen. An der Theke gibt es einen Zettel, wo sich Leute eintragen können, die regelmäßig sozusagen von uns informiert werden wollen. Und gut, das reicht, glaube ich, erstmal. Also ich überlasse sozusagen den Referenten das Wort. Ich sage dazu nichts mehr.
Ja, begrüße euch. Und bitte, dass es hat keine Generalprobe stattgefunden. Und es ist etwas ungewohnt für mich, die Situation hier oben in diesem großen poppig-peppigen, oder ich weiß nicht, wie ich sagen soll, Old School, New School, das hat seinen Stil hier noch nicht gefunden, Ambiente. Und hoffe nur, dass ihr mir genügend Zeit gibt, um auch zu wühlen. Der Maulwurf muss schließlich permanent wühlen. Ich habe also hier entsprechend viel Material zum Wühlen mitgeschleppt und möchte gleich anfangs das etwas runterfahren, von wegen den Ankündigungen, die vielleicht Erwartungen geweckt haben. Es könnte man sich hier alle möglichen Theorien über Klassenbildung, Klassenanalyse, Proletariat und Proletarität hier so in der Nussschale abholen. Das ist natürlich nicht möglich, sondern es geht lediglich darum, dass versucht werden kann, einen Problemaufriss in der Darstellung hier zu geben, was mit der Kategorie, wie Marx sie herausgearbeitet hat, vom Proletariat als einem Prozess, was mit dieser Kategorie eigentlich an Fragen aufgeworfen wird und nicht an Antworten bereits vorgeliefert sein konnte. Vor allem geht es darum, dann auch Ausblicke zu geben auf verschüttete Theoriestränge, lediglich kurze Hinweise und Schlaglichter auf Theorieversuche revolutionärer Praxistheorie, um die Probleme der Konstitution des Proletariats von der Klasse an sich zur Klasse für sich zu formulieren und dann die Sachen so im Raum stehen zu lassen, dass die Beschäftigung, und zwar eine mittelfristig, längerfristige Beschäftigung mit solchen Theoriesträngen auch angeregt wird bei einigen Leuten vielleicht. Mehr ist sowieso nicht drin. Und es kann auch keine homogene Darstellung gegeben werden von dieser Problemlage selber, sondern nur eine fragmentarische, ein fragmentarischer Anriss. Es kann sich nur um Verlegenheitsantworten handeln, wenn überhaupt um Versuche auf also Antworten auf Fragen zu geben, die der Proletariatsbegriff stellt. Zu der Einteilung, ich will versuchen, so kurz wie es geht, diesen kategorialen Aufriss bei Marx nochmal vor Augen zu führen. Für einige, die gekommen sind, wird das einfach kalter Kaffee sein. Und für andere, nun ja, die werden vielleicht sagen, aber was für ein Kaffee? Also, dass die sagen, hier sind bestimmte Aspekte der Kategorie Proletariat vor Augen geführt worden, die bisher noch nicht so im Blickfeld waren. Insgesamt, insbesondere nicht in der doch sehr auf der Linken lastenden akademischen Theoriebildung. Was wahrscheinlich hinten runterfallen wird, ist das in der Ankündigung auch benannte kritische Eingehen auf strukturalistische und radikalreformistische, sprich sich als Regulationstheorie bezeichnende Ansätze. Das wird sicher vielleicht einen oder anderen enttäuschen, aber das ist voraussichtlich nicht drin. Ich kann froh sein, wenn ich es schaffe, also man kann mal drauf eingehen mit einer Nebenbemerkung, aber es ist ganz froh sein, wenn ich es schaffe, also überhaupt diese Hauptstränge sozusagen hier vorzustellen, da bisher übergangener und nicht akademischer Theoriebildung zu erwähnen und kurz darzustellen. Der erste Teil soll, wie gesagt, nur diesen kategorialen Aufriss um Marx Proletariatsbegriff hier versuchen. Dann denke ich, dass wir eine Pause machen. Wir können dann schon entscheiden, ob wir da diskutieren. Ich bin für Zwischenrufe, Einwände, Fragen dankbar, aber ich muss sie dann sehr schnell abwürgen, voraussichtlich einfach aus dem drangvollen Mangel an Zeit. Aber ich fände es gut, wenn das dadurch eine Lebendigkeit kriegt. Und dann der zweite Teil nach der Pause, etwa nach einer Stunde, hoffe ich, geht das, würde dann der Versuch sein, hauptsächlich die Theoriebildung bei Lukács, bei Benjamin, bei den Situationisten und bei Otto Fenichel zu streifen oder zu beleuchten. So ist das ungefähr geplant. Also ich will es versuchen. Methodologisch ist eine wichtige Sache, auch bei dieser Darstellung jetzt, die manche befremden wird. Es handelt sich um eine Darstellung, die sich entlang der kategorialen Arbeit wie sie etwa der späte Lukács in den Mittelpunkt gestellt hat, entlang rankt quasi. Und nicht nur der späte Lukács, sondern zeitgleich auch die Situationisten haben die kategoriale Arbeit für zentral gehalten. Was heißt das? Es ist nicht so aufgefasst, wenn von der kategorialen Arbeit gesprochen wird, als sei das Spekulation, als sei das so ein Hegel-Marxismus, der einfach spekulativ wird, wie es allerdings nach Lukács eigener Einschätzung dem frühen Lukács passiert ist, in dieser berühmten Aufsatzsammlung von 1923. Es soll so laufen, wie der späte Lukács es als gesellschaftsontologisch bezeichnet, wobei von Anfang an klar ist, dass Ontologie hier von Lukács als radikal historisierend, nicht im Sinne von Heidegger etwa, als metahistorisch und metaphysisch konzipiert ist. Lukács schrieb zu diesem späten Projekt von Revolutionstheorie zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins. Man muss sich wie im Märchen zur Zeit durch den dicken Reisbrei fressen. Ich glaube nun, dass das nicht mein individueller Fehler ist, sondern an der Periode liegt, in der wir leben. Es geht, wie gesagt, um die Wichtigkeit der Kategorienprobleme. Und er schlägt vor, eigentlich müsste man versuchen, zumindest ein Dutzend begabter junger Leute für Kategorienmonografien zu mobilisieren. Da das im poststalinistischen Osten für den alten Lukács nicht mehr zu schaffen ist, er war gerade aus der KP ausgeschlossen worden und isoliert nach der Parteinahme für den Aufstand in Ungarn 1956. Fährt er fort, so muss ich den Teil der Arbeit, der auf mich fällt, allein in einer langwierigen und wenig genussreichen Weise machen. Aber die Arbeit muss getan werden, denn unsere Forschungen sind seit 40 Jahren stehen geblieben und erstarrt. Und was im Westen geschieht, ist in der Hinsicht die reine Hochstapelei. Man könnte sagen, dass Subjektivität und Objektivität, Erscheinung und Wesen und so weiter systematisch durcheinander geworfen werden. Hier eine Ordnung zu schaffen, ist beinahe die Reinigung eines Augiasstalls. Und von einer unerwarteten Seite wird die Frage der kategorialen Reinigung sozusagen und Herangehensweise an die Probleme der Klassenanalysen des Klassenkampfes auch von den Situationisten in der Situationistischen Internationale Nummer 8 1963 etwa so formuliert, in dem Artikel All the King's Men zum Problem der Sprache. da heißt es, all diesen Wortschatzkillern zurzeit mangelt es an Dialektik. Wir betonen, dass die wichtigsten und echtesten Begriffe der Epoche gerade daran gemessen werden, dass die größte Konfusion und der schlimmste Widersinn mit ihnen durchgeführt werden. So zum Beispiel mit dem Wort Entfremdung, mit dem Wort Dialektik oder dem Wort Kommunismus. Die lebenswichtigen Begriffe werden gleichzeitig mit dem wahrsten und dem trügerischsten Sinn und mit einer Vielzahl von Zwischenstufen der Konfusion gebraucht, da der Kampf der kritischen Wirklichkeit mit dem apologetischen Spektakel zu einem Kampf um Worte führt, der mit umso größerer Heftigkeit ausgefochten wird, je wichtiger diese Worte sind. Nicht durch autoritäre Säuberung, sondern durch den kohärenten Gebrauch in der Theorie und im praktischen Leben haben wir die Wahrheit eines Begriffs an den Tag zu bringen. Und dann wird das an Begriffen wie Entfremdung und Ausbeutung der Arbeiter und so weiter auch gezeigt, wie sich die Situationisten das vorstellten. Wenn man will, kann man auch zu diesem Ontologiebegriff, wie ihn der späte Lukács entwickelt hat, in dem Spektakelbuch der Situationisten eine ganz analoge Verteidigung des Beharrens und der Rückführung materialistischer historischer Analyse auf das Sein, auf das gesellschaftliche Sein, eben in einer radikal historisierenden Weise finden. Das will ich aber jetzt nicht bringen. Ich bin überhaupt, also muss mich sehr einschränken mit Zitaten. Ich habe zwar alle möglichen Zitate mitgebracht, aber die werde ich wohl kaum zeitlich hier vorführen können, sondern muss darauf zurückgreifen in der Diskussion oder eben um von den allzu dürren Kategoriengeflecht auch mal in buntere Gefilde zu steigen. Deswegen auch eine Annäherung an den Proletariatsbegriff einfach von der Etymologie her. Das heißt nicht, dass jetzt diese Begrifflichkeit Proletariat sozusagen von der Idee zu Wirklichkeit geworden wäre, sondern in der Wirklichkeit der Klassenbildung und Klassenbildungen in der Geschichte der Gattung hat sich die Begrifflichkeit selber entwickelt und angereichert mit allen möglichen Konnotationen, die dann auch Erfahrungswerten entsprechen, die Kämpfenden, Unterdrückten und Ausgebeuteten gemacht haben, mit ihrem Klasse-Sein oder ihrem zur Klasse gemacht werden. Bei dem Proletariatsbegriff springt ins Auge, lateinisch kommt es aus der Bedeutung vom Hervorsprießen und vom Wachsen. Es heißt, das, was nachkommt, die Nachkommen, und es bezieht sich also auf diejenigen, die wachsen, die geboren werden und die nichts anderes haben als ihre Nachkommenschaft wiederum. Damit steht von der Ethologie her bereits als eine Konnotation ganz stark das Kindhafte, das Kind, die Figur des Kindes, im Zentrum des Proletariatsbegriffs. Ich kann jetzt schon zu der Aktualität von daher einen Bogen schlagen, ja, zur Evidenz, zur aktuellen Evidenz. Man kann bei Karl-Heinz Roth, den ich jetzt nicht ausgiebig zitieren und als Beleg ständig ranziehen will, kann man in der Wiederkehr der Proletarität gut nachlesen, wie die Mehrwertketten der heutigen Ausbeutungshierarchien und Ausbeutungskomplexe genau bis runterreichen in das, was er Kinship-Ausbeutungsverhältnisse nennt, und das ist direkt in Sklaverei und Versklavungsverhältnisse, also weg von der freien und doppelt freien Lohnarbeit, der modernen Lohnsklaverei, immer wieder erodiert und immer wieder zurückgreift auf Fälle und auch im Massenumfang Formen direkter Sklaverei. Und die nun ausgerechnet in der Form des Patriarchats. Was ich auch nur kurz hier anreißen möchte, ist, dass also am Sockel des Proletariats, sowohl in der etymologischen Bedeutung noch im alten Rom, diejenigen, die kein Eigentum haben, die Klasse, die kein Eigentum hat als ihren Nachwuchs, ihre Kinder, und die Klasse, die gleichzeitig selbst wächst und die in einem Klientelverhältnis, einem kindhaften Verhältnis des Paternalismus und des Patriarchats sich gesellschaftlich befindet. Das sind Analogien, aber es sind auch gleichzeitig mehr als bloße Analogien zwischen diesem Kind-Eltern-Verhältnis und dieser kindhaften Abhängigkeit. Wir kommen ganz am Schluss bei Fehnichel wieder auf diese Frage in der Aktualität zurück. Es sind auch gleichzeitig mehr als analoge Verhältnisse der patriarchal-paternalistischen Abhängigkeit zwischen den Proletarisierten und den Herrschenden, die in diesem Begriff sich sehr frühzeitig zusammenfassen. Und die aktuelle Evidenz ist auch von daher gegeben, dass die Kinderarbeit immer Pflicht dazugehörte. Marx spricht von einem Raubzug oder so ähnlich. Ich habe es jetzt nicht direkt mehr im Kopf. Man kann es da nachschauen. Er spricht von einem Opfer darbringen der Kinder. Wir erinnern uns an die Stelle in Kapitalband 1, als Marx darauf hinweist, dass sogar die Einflussnahme auf den Staat, auf die Staatsmaschinerie fürs Proletariat in seinen Klassenkampf notwendig ist, um sich selbst als Klasse über den Staat, über die Verkürzung des Arbeitstags, über die Erzwingung eines Normalarbeitstags davon abzuhalten, die eigene Nachkommenschaft, die eigenen Kinder ins Verderben auszuliefern, in die Ausbeutung durchs Kapital auszuliefern. Also so weit geht die Selbstverständlichkeit, dass zum Proletariat am Sockel die Kinder gehörten und gehören, genauso wie die Frauen dazu gehörten und gehören. Das wird ja von Marx auch breit geschildert. Und es ist eher auf den Begriff in der Patriarchatskritik gebracht worden, aber was leicht übergangen wird, und das ist genau der Punkt, das Übergangene sich auch bewusst zu machen, ist in der Proletaritätsdiskussion die Stelle der Kinder, der Jugendlichen. Das ganze Weltproletariat ist heute ziemlich jung. Und wenn man mal an die Leute denkt, die zum Beispiel in China und in Asien in den letzten 10 Jahren, sind vielleicht in China allein 150 Millionen, die da neu proletarisiert worden sind. Das sind sehr junge Leute, zum Teil eben auch Kids, die einfach in den Ausbeutungsprozess hineingerissen und hineingetrieben worden sind und werden. Von daher ist eine Aufgliederung von sozusagen Hauptwiderspruch Proletarier, Arbeiter und Kapital auf der einen Seite, Nebenwiderspruch Frauen auf der anderen Seite oder Patriarchat als ausgegliedertes Angriffsziel völlig sozusagen begriffslos und ist auch sozusagen in der Etymologie selbst nicht zu finden. Da gehört der Kampf gegen Patriarchat und der Kampf für die Entwicklungsmöglichkeiten des Nachwuchses einfach zum Klassenkampf und zum Emanzipationskampf der Proletarisierten dazu. Der Prozess der Proletarisierung ist also auch als ein historischer Prozess, der vorn und hinten offen ist, zu betrachten. Das heißt, das Wachsende. Und dieses Wachsen, diese Klassenbildung derjenigen, die ihre Existenzmittel beraubt werden, von Marx wird das kurz in den Satz gefasst, der Ausgangspunkt der Entwicklung, und zwar am Anfang des Kapitels über die ursprüngliche Akkumulation im Kapitalband 1, der Ausgangspunkt der Entwicklung, die sowohl den Lohnarbeiter wie den Kapitalismus erzeugt, war die Knechtschaft des Arbeiters. Damit ist klar, dass das natürlich noch nicht der Lohnarbeiter ist, der hier als geknechtet gekennzeichnet wird, sondern dass die Knechtschaft, und das ist eben auch weitgehend immer eine patriarchalische Verknechtung gewesen, die Knechtschaft des Arbeiters, und das heißt der Menschen, die arbeiten mussten, dass sie eine Wurzel und ein Boden für die Herausbildung der kapitalistischen Lohnabhängigkeiten, der kapitalistischen Lohnsklaverei überhaupt erst gewesen ist. Dieser Prozess der Proletarisierung, das heißt der Enteignung der Masse von Menschen, die ihrer Existenzmittel, ihrer Subsistenzmittel, ihrer wie immer auch zwerghaften Produktionsmittel beraubt werden, und damit auch nicht nur sozusagen ausgesetzt, existenziell ausgesetzt werden, sondern in ihrer ganzen Bedürfnisstruktur, in dem System der natürlichen Bedürfnisse, wie Hegel es schon nennt, und was für Marx entscheidend ist, vom System der menschlichen Bedürfnisse her historisch immer zu denken, auch depraviert werden, in ihren Bedürfnissen negiert werden, ja, existenziell und als Bedürfniswesen negiert, ist dieser Prozess der Proletarisierung einfach der Prozess der Negation. Der Prozess der Negation als Klassenbildung. Der Prozess der Negation der Individuen, auch wenn sie noch in naturwüchsigen Bindungen und noch nicht als Individualitäten herausentwickelt sind, aber der Individuen, der konkreten Menschen als Bedürfniswesen zu einer Klasse der Proletarisierten. Und was nun dabei auch entscheidend ist, dass es nicht eine Herausbildung als Stand ist, noch die alten Plebejer und die Proletarii im alten Rom waren ja eine Art Masse, die noch vom römischen Staat ernährt wurde, durch Brot und Spiele weitgehend gehalten wurden existenziell, so wie die Sklaven, die Direktversklavten auch noch mit ernährt wurden, wie Vieh, das gefüttert wird, während die neu Proletarisierten der modernen kapitalistischen Ära, also der bürgerlichen Ära, in der sich das Kapital herausbildet und auch seinerseits wächst, immer nur sämtlicher Existenzmittel beraubt werden. Und ich habe eben falsch gesagt, immer nur, ich meine damit, immer nur die Möglichkeit haben, sich auf eine völlige Negation zu beziehen, eine völlige Negation ihres gesellschaftlichen Status als Wesen, die überhaupt ein Recht auf Existenz anmelden, und alles nur über die Vermittlung der entscheidenden Kategorie für die Herausbildung des Kapitals, nämlich der Wert- und Warenform, existenziell lösen können. Das heißt also erstmal eine radikale, fundamentale Entfremdung von allem, was in der Geschichte der Gattung Menschsein bedeutet hat, als Bedürfniswesen und als mehr. Ja, als mehr über die elementarsten notwendigen Bedürfnisse hinaus gefasst. Also kein fester Stand, sondern eine Deklassierung. Und insofern ist das Proletariat auch eine Antiklasse eher als eine fest zu klassifizierende homogene, blockartige Größe, als die sie aber oft quasi mythologisch in der Geschichte des Sozialismus betrachtet worden ist. Dieser Prozess der Deklassierung und der Prozess der Negation schlechthin ist ein Prozess der Auflösung als Stand, der Auflösung aller festen existenziellen Bindungen, aller Subsistenz und ein Prozess der Destruktion. Diese Termini, die Klasse der Auflösung, die Klasse, die keine Klasse mehr ist, die Klasse der Destruktion und die Partei der Destruktion als ein Parteibildungsprozess, der gleichzeitig Klassenformierungsprozess ist, gefasst, begegnet gerade bei Marx, als er anfängt, materialistisch diesen Prozess zu analysieren und sich von Hegelschen ideenrealistischen Resten freizumachen versucht. Da geht es also genau darum, in dieser Auflösung der festen Vorstellung von Proletariat als ständischer Klasse, wie noch bei Hegel, die schiere Auflösung sozial-empirisch zu denken. Die schiere Negation, und zwar als ein Prozess, der auf seine eigene Aufhebung drängt. Und die Gesetzmäßigkeiten dieses Proletariatsprozesses als Negation, diese Gesetzmäßigkeiten, die Bewegungsgesetze dieses Prozesses herauszuarbeiten, herauszufinden, zu entdecken, sind das, was Marx versucht hat. Die eine Kategorie, die dabei zentral ist, ist natürlich die der abstrakten Arbeit. Das Proletariat ist in seinem Prozess des Negiertwerdens praktisch ständig dabei, ins Nichts geschleudert zu werden. Die Proletarisierten stehen quasi vor dem Nichts in der Geschichte ihrer Klassenbildung, und der Ausdruck des Nichts, zusammengefasst in der Marxischen Formel, das Proletariat ist nichts oder es ist revolutionär oder es ist nichts. Dieses Nichtssein ist ein ganz realistischer Terminus für die Erscheinung der Proletarisierten als rein individualisierte Verkäufer ihrer Arbeitskraft. Mit in dem Prozess, in dem die Subsistenzproduktion und der Besitz von irgendwelchen individuellen oder familialen oder clansmäßigen Produktionsmitteln zerstört und aufgelöst wird, negiert wird, in demselben Prozess ist das Individuum, wird das Individuum herausgelöst aus jedem naturwüchsigen Gesellschaftsverband und steht in diesem Prozess zunehmend, und das ist auch wie gesagt ein Prozess, der nie abgeschlossen ist, intensiv und extensiv geht das ständig weiter als quasi auch reelle Subsumption aller Lebensbedingungen und auch aller menschlichen mentalen Strukturen, auch in den Individuen, als atomisiertes, monadenhaftes, warenverkaufendes Ding da. Und dieser Status, ein vereinzeltes Ding zu sein, das seine Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt feilbieten muss, sich praktisch der Warenform als Mensch, als Individuum unterwerfen muss, heißt, dass es unsichtbar erscheint, dieses proletarisierte Wesen. Die Proletarität ist zunächst unsichtbar, die Klasse ist zunächst unsichtbar, weil sie in der Zirkulationssphäre, in der Konsumsphäre, das heißt der Oberfläche der Gesellschaft, nur aus vereinzelten einzelnen Warenverkäufern und Warenkäufern besteht. Der zweite Punkt, warum die Proletarität zunächst Unsichtbarkeit, soziale Unsichtbarkeit bedeutet, ist, dass der in der Produktionssphäre selbst stattfindende Austausch mit dem Kapital, das heißt die Ausbeutung der einmal verkauften Arbeitskraft, als Verkauf der Arbeit selbst erscheint. Das ist eigentlich die fundamentale Entdeckung von Marx an diesem Punkt, ökonomisch, ökonomiekritisch. Die Arbeitskraft wird verkauft, das Arbeitsvermögen wird verkauft. Was aber mit diesem Arbeitsvermögen, das seinen Preis hat, wie jede andere Ware, nachdem der Preis entrichtet worden ist, vom Besitzer dieser Ware nun, also vom Kapitalisten, von der Firma, wer immer das nun gekauft hat, mit dieser Arbeit gemacht wird, also mit dieser Arbeitskraft als Arbeitsprozess und als Arbeitsprodukt, ja, was mit dem daraus produzierten, daraus entstehenden Mehrprodukt und Wertprodukt, mehr Wert entsteht, das ist natürlich eine Sache des Eigentums der Käufer der Arbeitskraft. Das wird verborgen durch den Lohnfetisch. Also das Erste, was die Unsichtbarkeit des Proletariats konstituiert, ist der Waren, Wert- und Warenfetischismus selber. Fetischismus, weil gesellschaftliche Zusammenhänge von Menschen, von Personen sich an den Gebrauchsdingen darstellen als gesellschaftliche Beziehungen von Sachen, von Dingen, deswegen fetischistischer Zusammenhang. Und die bestimmten Gestalten, die dieser Warenfetisch nun erstens im Geldkristall, wo er sich zu einem Ding, dessen Gebrauchswert es ist, tauschwert zu sein, kristallisiert, und um den Geldkristall herum dann in den Fetischgestalten des Lohnes, des Kapitals selbst, und dann solcher Fetischgestalten wie zinstragendes Kapital, wo scheinbar Geld arbeitet, wo scheinbar Geld selbst Wert hackt, und weiteren Fetischgestalten, auf die wir noch kommen werden. Was sich darin manifestiert, ist ein fetischistischer Gesamtzusammenhang, der wie so ein Kokon um die gesellschaftlichen Beziehungen, die das Individuum eingeht, herum ständig wächst und ständig sozusagen dicker wird, wie um so eine Spindel. Und in dieser Spindel, in das Innere dieser Spindel, nämlich der Ausbeutungszusammenhang der Arbeitskraft, ist dadurch praktisch verborgen, und damit ist auch die Proletarität fundamental unsichtbar. Zunächst ist sie spontan nicht sichtbar. Es bedarf einfach wissenschaftlicher oder wissenschaftsanaloger Erkenntniskraft, um diesen Zusammenhang zu erkennen, zu erblicken, rauszukriegen. Und das ist das große Problem, kann ich jetzt schon sagen, eben der Konstitution des Prozesses Klasse an sich zur Klasse für sich, wie das in Hegelschen Termini versucht wurde zu fassen. Das ist sozusagen der große Fels, an dem gesprungen werden muss und Salto Mortale oder Salto Vitale nur möglich sind. Erstmal kurz mal eine Luft schöpfen. Es geht jetzt um diese Unsichtbarkeit als ganz fundamentalen Punkt. War das jetzt etwas wirr, oder man kann es kurz vielleicht einhaken und dann noch.
Ich finde ehrlich gesagt, weniger wäre mehr. Also du hast eine Verschwendung von Argumenten und von Sätzen und Wörtern und Begriffen. Ja? Also man könnte zu einigen deiner Sätze natürlich irgendwie einhaken und nachfragen oder sagen, ja, das ist überhaupt so. Das ist gar nicht so. Aber es ist eine, so ohne Ende, ja. Deswegen eine leichte Kritik an deinem Vortrag, an dieser Vortragsmethode. Man sitzt ja da und ich muss, also ich meine, ich sitze da, ich sitze auch hier so rum, aber ich kann es nur anhören, ja, mir kurz was denken, kommt etwas Neues, also ich kann nicht so schnell springen, so wie du mit den ganzen Begriffen da jonglierst. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, das Ziel zu erreichen, das du vielleicht erreichen möchtest. Dass zum Beispiel ich irgendwie mehr mitbekomme, worum es überhaupt geht.
Ja, ich akzeptiere das natürlich. Das ist, ich will versuchen, es weniger wortreich nochmal auf die Perlenschnur zu kriegen. Ich erwähne nur noch als eine ganz entwickelte Fetischgestalt, die auch aus diesem Kokon der Wert- und Warenform und den anderen Fetischgestalten, die sich darum herum bilden, beruht das, was Marx dann die trinitarische Form oder trinitarische Formel nennt, wo die Klassen der bürgerlichen Gesellschaft, und Marx vereinfacht das dann zunächst, das ist ein wichtiger Punkt zu sehen, dass Marx eine rein kapitalistische, durchgestaltete Gesellschaft voraussetzt als Modell, um zu analysieren, was in dieser Gesellschaft passiert, welche Bewegungsgesetze da obwalten. Wenn er das nicht tun würde in dem Kapitaltorso, und dann würde es unmöglich sein, die Totalität der kapitalistischen Gesellschaften, ihre Bewegungsgesetze überhaupt zu versuchen darzustellen. Es muss also eine modellhafte Reinigung stattfinden von allen zufälligen Momenten und von allen, kurz gesagt, nicht kapitalistischen Formationen und Überresten, um die Gesetzmäßigkeit, die Bewegungsgesetze einer kapitalistischen Totalität herauszubilden, also in der Darstellung herauszuarbeiten. Und so muss Marx auch die Einkommensquellen der vorfindlichen drei Hauptklassen der bürgerlichen Gesellschaft, nämlich der Lohnarbeiter, der Kapitalisten, das heißt derer, die von Kapital leben können, und insbesondere davon abgeleiteter, davon abgezweigter, wie etwa derer, die vom Zins leben können und mit dem Zins irgendwas machen, sowie als dritte große Hauptklasse die Grundrentebezieher, die Grundbesitzerklasse in kapitalistischer Form. Um diese drei Klassen rein in ihrem Zusammenhang darzustellen, hat Marx von der klassischen bürgerlichen Ökonomie die trinitarische Form übernommen, die trinitarische Form der Darstellung dieser drei Hauptklasseneinkünfte und daher der scheinbaren Quelle, der scheinbaren Ursprünge dieser Klassen selber. Marx hat das auch schon in den ersten Versuch, diese Klassen darzustellen, in den Pariser Manuskripten so gemacht. Und zwar im Paralleldruck haben wir es dann heute. Und damit wird auch, indem bloß von den Einkunftsquellen selber der bürgerlichen Gesellschaft die Klassen abgeleitet werden, der ganze Klassenzusammenhang, der innere Klassenzusammenhang verdunkelt. Er bleibt an der Oberfläche und es scheint so, als ob die Erde selber, der Grundbesitz selber Revenue, also solche Einkommensquellen hervorbringen würde. Es scheint so, als sei die Arbeit eine Quelle unter anderen, unter den zwei anderen Einkommensquellen, und die Revenue aus dem Kapital würde auch aus dem Kapital oder aus dem als Zins aus dem direkt arbeitenden Kapital heraus erfolgen. Und das ist natürlich auch ein ganz täuschender Zusammenhang, der sich an der bürgerlichen Oberfläche ergibt. Das sind jetzt die wichtigsten Gründe, warum das Proletariat konstitutiv unsichtbar sein muss, als Klasse gar nicht ins Blickfeld geraten kann zunächst mal. Auch wenn historisch eine ungeheure Umwälzung der Eigentumsverhältnisse jahrhundertelang stattgefunden hat und weiter stattfindet. Aber als Proletariat können diese entwurzelten, depositierten, depravierten Massen erstmal weder sich fühlen noch sich wahrnehmen. Das ist ein Prozess, der immer wieder erfolgt. Dazu kommt, und das ist jetzt eine Schicht, die natürlich in der Wirklichkeit auch da ist, dazu kommen natürlich die Kämpfe, dazu kommt die Ebene der der Zusammenschlüsse, die einfach diesen Depossedierten und Atomisierten aufgenötigt werden in den Ausbeutungsverhältnissen. Und in diesem Prozess der Zusammenschlüsse auf der Ebene von einzelnen Kämpfen, von Koalitionen und von Überwindung der Konkurrenz in irgendeiner Form bis hin zu dem, was Marx den Parteibildungsprozess des Proletariats nennt, was aber mit der späteren Erscheinungsform von Repräsentation als sogenannte kommunistische Partei erstmal gar nichts zu tun hat, sondern einfach eine Formierung, eine politisch, tendenziell politische Formierung der Klasse in irgendeiner Weise bedeutet und anpeilt. Bis auf diese Ebene des sogenannten Parteibildungsprozesses finden also mannigfaltige Versuche statt, historisch diese Atomisierung zu überwinden und die Konkurrenz, mit der das Proletariat steht und fällt, zu überwinden. Denn es ist ja klar, dass wenn die einzelnen Proletarisierten sich selbst als Ware verkaufen müssen, ihre Arbeitskraft als Ware, das heißt sich selbst als Ware verkaufen müssen, sind natürlich nicht Sklaven in der Form, dass sie sich ein für alle Mal verkaufen, aber sie sind Lohnsklaven, indem sie sich immer wieder neu für Lohn ihre Arbeitskraft und damit sich selbst natürlich verkaufen müssen. Wenn sie das tun müssen, dann sind sie, oder kann man einfach sagen, dann sind wir natürlich gezwungen, gegeneinander in Konkurrenz unsere Arbeitskraft anzubieten. Und dieses Konkurrenzverhältnis, und jetzt geht es bereits schon auch stark in die subjektive Dimension, nicht nur eine ökonomisch-objektive, dass Konkurrenz stattfindet. Dieses Konkurrenzverhältnis ist immer auch ein Verhalten gegeneinander, mit dem die Proletarität steht und fällt. Das heißt, wo trotz der ökonomischen Konkurrenz, die erstmal spontan stattfindet, dieses spontane Konkurrentenverhalten gegeneinander aufgehoben werden kann, wo solidarische Formen des Kampfes, des Zusammenschlusses, der Koalierung und der sogar Parteibildung in diesem marxischen ursprünglichen Sinne stattfinden können, tendenziell. Da wird auch die Proletarität als solche bereits angetastet und aufgehoben. Denn mit der Konkurrenz steht und fällt die Proletarität. Das ist also mehrmals, vor allem im Kommunistischen Manifest, ganz stark herausgestellt, dass mit der Konkurrenz und der Aufhebung der Konkurrenz die das Proletariat als Klasse steht und fällt. Der zweite Trakt neben diesem Nichtscheinen und Unsichtbarsein des Proletariats zunächst ist, dass die Identifizierung als Stand mit irgendeiner konkreten Form von Arbeit vernichtet wird, negiert wird in diesem langen Prozess. Früh ist von Marx schon formuliert worden, das Proletariat ist der Stand, der kein Stand mehr ist. Das Proletariat ist der Anti-Stand quasi, der Nicht-Stand der Gesellschaft, in den sich alle anderen Stände auflösen. Ja. Und das passiert deswegen, weil die Arbeit selbst als Movens des ganzen Gattungsentwicklungsprozesses der Gattung Mensch eine Form annimmt, zunehmend, in der ihr der von Marx entdeckte, fundamental entdeckte Doppelcharakter, der sich in der wahren Form der Arbeit ausdrückt, also nicht nur in der wahren Form der Arbeit, überhaupt in der wahren Form selber, in der Wert- und wahren Form, als Doppelcharakter von Gebrauchswertaspekt und Tauschwertaspekt, als Produkt wiederum des zugrunde liegenden Doppelcharakters von konkreter und abstrakter Arbeit. Das ist jetzt vielleicht etwas verworren ausgedrückt. Ist das irgendwie soweit? Also, ich weiß, etwas verworren ausgedrückt. Diese Arbeit besitzt, so wie Marx herausgefunden hat, einen Doppelcharakter, je nachdem, wie man sie betrachtet. Nämlich, ob du sie als konkrete Arbeit betrachtest, und sie ist konkrete Arbeit, diese Kategorie der konkreten Arbeit hat eine Daseinsform und Existenzbestimmung, wie alle anderen Kategorien, ausgedrückt im Kopf der Betrachter. Es gibt konkrete Arbeit, es ist nicht nur eine Betrachtungsweise, wie es auch abstrakte Arbeit tatsächlich gibt, als einen bestimmten Vergesellschaftungsprozess, einen Progress, ein Fortschreiten der Gesellschaftlichkeit. Lukács nennt das dann das immer gesellschaftlicher Werden der Gesellschaft. Und dieser Prozess der Herausbildung und der schließlichen Dominanz der abstrakten Arbeit gegenüber der konkreten Arbeit ist genau das, was zur Herausbildung der Geld und der schließlich des Umschlagens vom Geld in Kapitalformen führt. Das zur Herausbildung der Wertvergesellschaften, wie man so einfach in der Formel sagen kann, in einem den ganzen Globus ergreifenden Zusammenhang führt und der dazu führt, dass die Arbeit schlicht gleichgültig wird, die ein Individuum tut. Das ist diese Seite der abstrakten Arbeit, gefasst als, wie stellt sich die Arbeit der Individuen, der Menschen dar. Die stellt sich Ihnen als relativ gleichgültig dar, weil es ist ja relativ egal und zunehmend egal, in welchem Job du jetzt gerade deine Existenz verdienst für Lohnarbeit. Und dieser Abstraktifizierungsprozess ist eigentlich das Fundamentalste, was Marx herausgekriegt hat über den Proletarisierungsprozess. Weil das ja genau die Identifizierung eines Individuums mit einem bestimmten Stand, mit einer bestimmten konkreten Arbeit, sprich, was machen Sie denn beruflich? Diese Frage wird völlig obsolet im Verlauf dieses gigantischen Prozesses. Und es wird leicht übersehen und ist immer wieder übersehen worden, gerade in der Arbeiterbewegung, dass die Frage der Klassenanalyse genau nicht in erster Linie eine Frage sein kann, was machen Sie denn beruflich? Sondern es kann in erster Linie nur die Frage sein, wie ein Individuum aus seinen festen Fixierungen und Identifizierungen mit einer bestimmten konkreten Tätigkeit, mit einem bestimmten gesellschaftlichen Zweig der Arbeitsteilung, mit einem bestimmten Beruf und einem bestimmten Job herausfällt, sich herausentwickelt, sich davon absetzt, abhebt, damit sozusagen innerlich nichts mehr zu tun hat, ihm gleichgültig gegenübersteht oder einfach in Widerspruch dazu gerät. Und das ist der Prozess der abstrakten Arbeit, der genau nichts anderes ist als die Proletarisierung der Individuen, denen es, und Marx hat das an den USA sehr hervorgehoben, als schon sehr, sehr fortgeschrittenes Stadium des praktisch wirklich Wahrwerdens der abstrakten Arbeit, wie er das nannte. Hier ist die Kategorie der Arbeit als Abstraktum realgesellschaftlich schon sehr weit fortgeschritten gewesen in den USA zu seiner Zeit, weil es den Leuten egal ist, welchen Job sie gerade machen, relativ egal ist. Und natürlich ist es dem Individuum nicht egal, was es konkret für eine Arbeit leistet, aber es muss ihm egal werden, weil es sonst kaputt geht oder weil es sonst sozusagen in einer bornierten Vollendung, wie Marx das nannte, verknöchern wird. Und genau in diesem Widerspruch zwischen dem immer gleichgültiger an die Jobs herangehen, immer gleichgültiger und auch immer, will sagen, feindseliger den Jobs sich gegenüber verhalten müssen, auf der einen Seite, und andererseits dem sich identifizieren mit dem Job, bis hin zum Identifizieren mit Status, der damit verbunden sein mag, und dem sich identifizieren mit einer ganz bestimmten konkreten Tätigkeit, die höchst sinnvoll sein mag, ja, mit der ich sozusagen alles gesellschaftliche humane Recht habe, mich zu identifizieren, und deswegen aber auch in einer bestimmten Arbeitsteilung in Gefahr bin, zu verknöchern, borniert zu werden, eine bestimmte Physiognomie zu erhalten, ja, mich zu sehr damit zu identifizieren. In diesem Widerspruch vollzieht sich der ganze Proletarisierungsprozess immer rasanter. Das heißt, der Widerspruch des Individuums zu der Arbeit, die es macht, und der Drang, sich mit dem, was es tut, zu identifizieren, diese Identifikation immer wieder aufzusuchen, und das in seinem Job oder in einem anderen Job, den es sucht, weil es unzufrieden ist, oder wenn es gar keinen Job kriegt, wer ist es dann eigentlich, wie kommt sich das Individuum dann vor, dann scheint es ja so sozusagen ein Nichts, oder es macht dann gerade was aus seinen Tätigkeiten und sozusagen erfindet sich eine Arbeit mit anderen zusammen, die ihm Sinn zu verleihen scheint, weil es sich gesellschaftlich definiert. In diesen Widersprüchen, diese Widersprüche explodieren gerade mit der Explosion des Kapitals, das ja ständig sich die Arbeit immer wieder neu und immer wieder immer wieder revolutionierend dieses ganzen Gesamtkörper der gesellschaftlichen Gesamtarbeit durcheinander wirbelnd, ja, immer wieder diese Widersprüche neu hervorbringt und neu hervortreibt und damit auch die Menschen in totale Widersprüche hineinschmeißt. Das ist sozusagen die Auflösung aller Stände und aller festen Arbeitsbedingungen durch den Prozess des praktisch Wahrwerdens der abstrakten Arbeit. Wir sind jetzt an dem Punkt, nachdem wir die Prozesshaftigkeit, nachdem wir den Charakter der Negation, des Prozesses als Negation gezeigt haben, den das Proletariat bedeutet, nachdem wir gezeigt haben, dass das Proletariat unmittelbar unsichtbar sein muss und auch immer wieder in diese Unsichtbarkeit zurücksinken muss, historisch, und nachdem wir uns vor Augen gehalten haben, dass der Prozess des praktisch Wahrwerdens der abstrakten Arbeit gegenüber der konkreten Arbeit keinen Stand mehr, keinen festen Bezugspunkt für die Individuen mehr bedeuten, mehr zulassen kann, kommen wir jetzt dazu, ein Gesamtbild dieses Prozesses zu versuchen. Und was nun gerade verwirrend für die bisherigen Versuche der Klassenanalyse immer wieder war, das ist der Anschein, als hätte man eine Vielfalt von Arbeitern und Arbeiterinnen und arbeitenden Kindern und allen möglichen revolutionierend dieses ganzen Gesamtkörper der gesellschaftlichen Gesamtarbeit durcheinanderwirbelnd, ja, immer wieder diese Sprüche neu hervorbringt und neu hervortreibt und damit auch die Menschen in totale Widersprüche hineinschmeißt. Das ist sozusagen die Auflösung aller Stände und aller festen Arbeitsbedingungen durch den Prozess des praktisch Wahrwerdens der abstrakten Arbeit. Wir sind jetzt an dem Punkt, nachdem wir die Prozesshaftigkeit, nachdem wir den Charakter der Negation, des Prozesses als Negation gezeigt haben, den das Proletariat bedeutet, nachdem wir gezeigt haben, dass das Proletariat unmittelbar unsichtbar sein muss und auch immer wieder in diese Unsichtbarkeit zurücksinken muss, historisch, und nachdem wir uns vor Augen gehalten haben, dass der Prozess des praktisch Wahrwerdens der abstrakten Arbeit gegenüber der konkreten Arbeit keinen Stand mehr, keinen festen Bezugspunkt für die Individuen mehr bedeuten, mehr zulassen kann, kommen wir jetzt dazu, ein Gesamtbild dieses Prozesses zu versuchen. Und was nun gerade verwirrend für die bisherigen Versuche der Klassenanalyse immer wieder war, das ist der Anschein, als hätte man eine Vielfalt von Arbeitern und Arbeiterinnen und arbeitenden Kindern und allen möglichen arbeitenden Klassen vor sich, die sich alle auf einen Widerspruch oder eine Verschiedenheit zwischen körperlicher, geistiger, zwischen materieller und immaterieller Produktion beziehen würden. Das heißt, aufgrund der tatsächlich uralten und sich erweiternden großen gesellschaftlichen Arbeitsteilungen zwischen Mann und Frau, zwischen Stadt und Land, zwischen geistiger und körperlicher Arbeit und einigen anderen dieser gigantischen Trennungen, scheint und schien in der Geschichte der Klassenkämpfe der Widerspruch zwischen geistiger und körperlicher Arbeit und der Widerspruch zwischen materieller und nicht materieller Produktion zunehmend eine Rolle bei der Klassenanalyse zu spielen. Und dieser Unterschied bis Widerspruch spielt freilich auch immer eine große Rolle in jeder Klassengesellschaft, nicht nur in der kapitalistischen. Trotzdem verdunkelt dieser Widerspruch und verdunkeln alle diese großen Trennungen der gesellschaftlichen Arbeitsteilung ebenfalls das Wesentliche am Proletariatsprozess und haben eine Klassenanalyse immer wieder, so meine Behauptung, verstellt und gebrochen, die dann den Widerspruch zwischen sozusagen dem Nährstand der Nation vorgestellt als der Arbeiter, das ist der Blaumann, ich sage das mal so ein bisschen vulgär klischeehaft, der Arbeiter wird heute noch immer als der Blaumann vorgestellt, es gibt kein Proletariat mehr, der Abschied vom Proletariat ist fällig, weil der fordistische Massenarbeiter verschwunden ist oder verschwindet und weil es diesen Blaumann, weil dieser Blaumann sozusagen oder die Kernbelegschaften, wie es dann heißt, sozusagen eine Endmoräne der Geschichte und auch der Geschichte der Arbeit sei. Und diese Vorstellung, die also auch entweder mit negativen oder mit positiven Vorzeichen weiter transportiert worden ist und weiter transportiert wird, die nämlich am Phänotyp klebt. Diese Vorstellung, die aus den Widersprüchen der Produktion als materieller und als immaterieller und den großen gesellschaftlichen Arbeitsteilungen Mann, Frau, Stadt, Land, geistige, körperliche Arbeit und einigen mehr, den Hauptwiderspruch macht, unbewusst und das aufbauscht zum eigentlichen Widerspruch des Klassenkampfes. Diese Vorstellung ist eine ebenfalls oberflächliche und ist was anderes als was Marx in seiner Klassenanalyse versucht hat. Marx hat nämlich stattdessen den produktiven Gesamtarbeiter ganz genau definiert und ganz genau auch herauskristallisiert als denjenigen, der eben nicht einfach was Materielles schafft, was Stoffliches produziert, der nicht überhaupt produktiv ist, sondern der Kapital produziert. Und das ist das Grundkriterium für Arbeiterklasse, für Proletariat im marxischen Sinne. Marx hat das an mehreren Stellen ganz einfach als Definition auch gegeben. Als Proletariat, als Proletarier bezeichne ich diejenigen, die ihre Arbeitskraft als Ware verkaufen müssen und Kapital produzieren oder das Kapital produzieren. Und das und nichts anderes kann das Kriterium für die Wesensbestimmung von Proletarität sein. Das heißt, dass gleichzeitig auch alle möglichen, und Marx gibt viele lustige, extra lustig ausgesuchte Beispiele, die Sängerin, der Lehrer, der an einem Privatinstitut lehrt, also für eine kapitalistische Firma und nicht für den Staat, und der Clown und alle möglichen solchen Beispiele für immaterielle Produktion, sucht er sich raus, das sind produktive Arbeiter. Ja? Während einer, der sonst noch was stofflich Materielles erzeugt und produziert, aber dies nicht für direkten Austausch von lebendiger gegen toter Arbeit, im direkten Austausch mit dem Kapital, als direkte Kapitalproduktion macht, ist kein produktiver Arbeiter. Es ist also ausgesprochen warenfetischistisch, man würde in einen Warenfetischismus zurückfallen, der ja gerade eben bedeutet, dass man die gesellschaftliche Beziehung wert, also dieses Verhältnis wert, nämlich den Abgleich abstrakter Arbeitsquanta, ja, die sich festmacht an einem bestimmten Gebrauchsding. Dieses fetischistische Verhältnis würde ja wiederholt werden und würde ja sozusagen auf die Ebene der Klassenanalyse geschoben werden, wenn man jetzt die Proletarität festmachen würde an der materiellen Produktion schlechthin, an der Produktion schlechthin. Und Marx macht da gibt es einige Stellen auch in der Theorie über den Mehrwert, wo Marx das vollkommen auflöst und ausdrücklich sagt, es handelt sich hier nicht, wenn wir politischen Ökonomen und die in der Kritik der politischen Ökonomie immer nennt, wenn wir von produktiven Arbeiter sprechen, dann handelt es sich auf keinen Fall um produktive Arbeit schlechthin. Produktive Arbeit schlechthin, dass überhaupt etwas produziert wird, ist eine Banalität, weil jede Arbeit irgendetwas produziert. Und selbst wenn du ein Lied singst oder irgendwas, was Immaterielles, Künstlerisches oder Telefonsex oder was immer du für Dienstleistungen bringst, ja, im Guten wie im Bösen, ist das eine Produktion, weil es ein bedürfnisbefriedigendes Gebrauchsding oder eben eine bedürfnisbefriedigende Handlung ist, die ein anderer Mensch gebrauchen kann. Aus welchen Gründen auch immer, ob das Splitterbomben sind oder ob das die wertvollsten und nachhaltigsten Produkte sind. Das ist erstmal unter dem Aspekt des Kapitals, des kapitalistischen Verwertungsprozesses, vollkommen gleichgültig. Und deswegen bedeutet für den kapitalistischen Verwertungsprozess und damit auch immer Arbeitsprozess, produktive Arbeit nur Mehrwert und kapitalproduktive Arbeit. Das war jetzt der dritte große Punkt, den es sich klar zu machen gilt. Das ist jetzt ungefähr doch so 50 Minuten. Ne? Ich runde das noch gerade ab und dann hätten wir diesen ersten Teil, wenn es recht ist, oder wollen wir jetzt schon eine Pause machen, dann hätten wir diesen ersten ganz grob kategorialen Teil erstmal soweit geschafft und kann dann immer noch später in der Diskussion nachschieben, erläutern und differenzieren. Das, was bisher lief, ist eine logische Herangehensweise an die Klassenanalyse, wie Marx sie vornimmt. Das eigentliche Problem ist aber die ganze Totalität in ihrer historischen Vielfältigkeit, wo eben nicht die Klassen klar nebeneinander stehen als drei Hauptklassen der Gesellschaft, und wo nicht eine völlig durchkapitalisierte Globalgesellschaft oder nationale Gesellschaft, wie Marx sie dann immer so setzt, als Modell besteht, sondern wie es nun in der Wirklichkeit aussieht, was der Reproduktionsprozess in seiner Totalität in der Wirklichkeit ist, als ein vorn und hinten, als ein historisch und extensiv und intensiv unendlicher Prozess nach allen Seiten hin, wie die Menschen nun tatsächlich sich reproduzieren. Und das heißt, dass eben sehr, sehr viele zwischen Klassen, Marx nennt sie auch so, zwischen Schichten und sehr, sehr viele auch vor allem aus vorkapitalistischen Produktionsweisen übergebliebene Trümmer und Überreste vergangener Produktionsformationen noch da sind und auch eingehen in den kapitalistischen Gesamtverwertungsprozess, der sich also anreichert und es sehr viele verwirrende Erscheinungen gibt, die das Bild einer klaren Klassenanalyse trüben, so wie Marx es im Kommunistischen Manifest perspektivisch gar nicht mehr als Klassen bezeichnet hat, sondern gesagt hat, im Grunde lösen sich in das Proletariat tendenziell und logisch quasi alle Klassen der Gesellschaft, sämtliche Klassen der Gesellschaft auf. Deswegen ist eigentlich das Proletariat keine Klasse mehr, sondern ein schwarzes Loch, in das sich sämtliche anderen Klassen auflösen. Und es ist sozusagen die Antiklasse, die dann nur noch ein Lager darstellt. Und wir haben tendenziell, so Marx im Manifest 1848 bereits, nur noch zwei Lager gar nicht mehr als Klassen zu bezeichnen. Ja. Zwei Lager, wobei natürlich das Lager, das eine Lager ist sozusagen zunehmend leer und das andere Lager besteht zunehmend fast aus allen Leuten der Gesellschaft, aus allen Individuen einer Gesellschaft. Und das heißt heute global eigentlich sind fast alle proletarisiert. Und das ist eine Tendenz, die so weit sogar verleiten kann dazu, das bereits als fertige Lager zu nehmen und vieles zu übersehen, was dazwischen noch und was da mittenmang noch an Klassen existiert, die sich eben nicht in so eine Schublade reinstecken lassen. Wie das überhaupt das Hauptmerkmal von Klasse sein in Abproletarisierung ist, dass sich kein Individuum mehr einfach homogen in eine Schublade reinpassen lässt, sondern dass es immer schon mit einem Bein oder mit einer Hälfte irgendwo anders ist, in einer anderen Schublade. Und dieser Prozess, nicht die Schubladen sozusagen polpotistisch zuzumachen, du bist Brillenträger, also bist du kein Proletarier, also weg mit dir. Mal ganz, es gab ja auch historisch solche Tendenzen immer wieder, um nicht auch das in einer etwas vielleicht zivilisierteren Form immer wieder mit Menschen oder mit sich gegenseitig in den Klassenkämpfen und in den Organisationen und Assoziationen zu tun. Ja? Diese Klassifizierung, wir kommen darauf noch, als Kleinbürger zum Beispiel, hat ungeheures Unheil angerichtet, ja? Hat ungeheure, also das ist so ein Knüttel gewesen, mit dem sozusagen alles, und das passiert weiter, mit dem alles runtergemacht werden kann, was irgendeiner Organisation, die sich als proletarisch definiert, gerade nicht in Kram passt. Und das erlebt man auch immer wieder in der Linken, die sich eher traditionalistisch benimmt, dass also das Attribut Kleinbürgertum sozusagen eine Totschlagformel für alles ist, was im Moment nicht taktizistisch sozusagen, was gerade im Wege steht. Und das wird aber, wenn das an Individuen festgemacht wird, in der ML-Zeit hierzulande hatte das natürlich eine Hochphase, dann bedeutet das auch einen Zerstörungsprozess, dann bedeutet das, dass der spontane Prozess der Partei der Destruktion, als welche sich die Proletarisierten bewegen, dass der auch selbstzerstörerisch angewandt wird. Und das ist ein wichtiger Punkt zu sehen, dass also dass die einzige Kategorie ist, klassenmäßig, das Proletariat ist die einzige Klassenkategorie, die es nicht verträgt und die es nicht zulässt, dass Individuen unter eine bestimmte funktionale Charaktermaske völlig subsumiert, völlig eingepasst werden. Ja? Das Problem mit den Charaktermasken bei den Individuen, die natürlich alle Funktionsträger sind, auch der Proletarisierte ist Funktionsträger, weil er nämlich Agent des variablen Kapitalanteils ist. Das hatte ich übrigens vorhin noch vergessen in der Hast, dass ein Punkt bei der Unsichtbarkeit, bei den notwendigen unmittelbaren Unsichtbarkeit von Proletarität, die ist, dass ja das Proletariat, wo es als Klasse ökonomisch figuriert, immer nur zunächst mal als variabler Kapitalanteil da ist. Und wenn du überhaupt klassenmäßig diese vielen Individuen, die ihre Arbeitskraft verkaufen, fassen willst und klassifizieren willst, dann hast du sie zunächst mal als eine ökonomische Kategorie, das ist der variable Kapitalanteil, das heißt der lebendige Teil, den die Firma einkaufen muss als Lohn, ja, um dann mit diesen Konstanten, das heißt die Wertgröße nicht im Arbeitsprozess verändernden, Anteil Maschinerie und Rohstoffe und vieles mehr, aber keine lebendige Arbeit, sondern tote Arbeit, hauptsächlich Technologie, Maschinerie, fixes Kapital, also der ganze Maschinenpark, dieses Mehrprodukt aus der lebendigen Arbeit herauszusaugen oder herauszupressen oder wie immer man es metaphorisch bezeichnen will. Aber es hat dann nur die Gestalt des Objektes dieses Verwertungsprozesses, das Proletariat als Klasse, und hat at face value immer nur die Funktion, variables Kapital zu sein. Und das ist eines der Grundmomente der Unsichtbarkeit des Proletariats, selbst wo es schon ökonomisch als Klasse mit eingerechnet werden muss. Und nun ist dieser Prozess den einzelnen Menschen als mehr denn diesen bloßen Funktionsträger, etwa des variablen Kapitals, ebenso wie ein Funktionsträger, wenn du für eine Firma, wenn du Manager bist und besorgst die Geschäfte noch dazu, was du aus der Revenue zu einem hohen Teil aus dem Mehrwertfonds eben bezahlt und nicht tauscht sich dein Lohn, den du als Manager auch als Lohnarbeiter, als formeller Lohnarbeiter kriegst, der kommt nicht einfach aus dem Austausch nur von analytisch kommt er natürlich nur aus dem Austausch mit dem Kapital, aber zum großen Teil tritt dazu, was du aus der Revenue, das heißt aus dem Mehrwertfonds der anderen, der ausgebeuteten Masse bekommst. Insofern wirst du dann ein Wesen, ein Mischwesen, auch als Charaktermaske, das sowohl Funktionsträger des Kapitals als auch als formell lohnabhängiger Funktionsträger des variablen Kapitalanteils ist. Und das zeigt allein schon, wie schwierig es ist, hier Menschen zu klassifizieren, Individuen zu klassifizieren und ohne ihnen Unrecht zu tun, aber gleichzeitig auch, wie schwierig es ist, diese Leute herüberzuziehen, die eben ein ganz bestimmtes materielles Interesse haben, aus der Revenue, das heißt nicht aus dem direkten Austausch mit dem Kapital, bezahlt zu werden und so lala zu leben oder Karriere zu machen oder einen Status zu wahren und so weiter und noch einige Interessen mehr und sich damit als Menschen auch mit Haut und Haar identifizieren. Trotz aller Widersprüche, warum dann Manager aussteigen und es nicht mehr können, es nicht mehr wollen und sich selbst ausbeuten und sich gegenseitig ausbeuten. Ich will nur die Gemengelage kurz vor Augen führen, die einfach nicht missachtet werden kann bei Klassenanalyse, die versuchen will, die Möglichkeiten zu finden, wie Proletarität erstens sichtbar gemacht werden kann, zweitens aufgelöst, aufgehoben werden kann. Und das ist dann das Problem, das wäre der zweite Punkt kategorial, diese historische Herangehensweise, die nicht nur einfach nur logisch bleiben kann. Und jetzt kämen wir in eine kurze Skizze dieser Gemengelage, das wollte ich, habe ich unter diese Überschrift gestellt, Popanz Mittelklassen oder Popanz Kleinbürgertum. Jetzt würde ich aber gerne sagen, dass man kurz Luft holt, sonst schaltet man einfach ab nach 50, 60 Minuten, und wenn ihr einverstanden seid. Aber jetzt kann man vielleicht oder nach der Pause noch Fragen, Zwischenfragen oder Einwände oder so. Kritik am Gang der Darstellung. Ich mache Pause.
Wir würden gerne weitermachen und erstmal ein paar klärende Fragen zu dem, was bis jetzt gesagt wurde, wenn ihr mal von draußen reinkommen wollt. Gibt es Fragen zu dem, was bis jetzt vorgetragen wurde? Fritz?
Ja, mit der Unsichtbarkeit. Wenn ich es recht verstanden habe, ist das Proletariat sich zunächst mal selber dadurch unsichtbar, dass es genötigt wird, sich selber mit den Augen des Kapitals anzuschauen, und dann kommt es natürlich nur zu der Erkenntnis, ich bin Teil von Variable Kapital. Und erstens ist diese Erklärung jetzt richtig, und zweitens siehst du dann die gegenwärtige Behauptung, es gibt gar kein Proletariat mehr. Das auch zum anderen. Nur als Sonderfall von dieser Unsichtbarkeit. Und wie hat das Proletariat dann zeitweise geschafft, sich gegenseitig praktisch ins Auge zu schauen und sich zu sagen, wir sind ja alle in derselben Lage? Der Punkt war mir ein bisschen unglaublicher.
Wollen wir Sammelfragen machen jetzt, oder wie wollen wir es machen?
Ich habe im Moment niemand anders direkt. Insofern.
Nicht, dass jemand das da so halten muss, sondern es ist, weil, gut, dann gehe ich so direkt drauf ein. Das sind jetzt mindestens zwei Fragen gewesen, die du gestellt hast. Drei. Zu der Unsichtbarkeit, das habe ich schon so mitgemeint, dass der große Abschied vom Proletariat, der in den letzten 20, 30 Jahren stattgefunden hat, nämlich ab den 70ern, ne, dass der genau auf dieser Unsichtbarkeit, an dieser Unsichtbarkeit, dieser konstitutiven Unsichtbarkeit ansetzt, dieser kategorialen Unsichtbarkeit. Mit dem Herumreiten auf der Kategorialität und Kategorien kommt es mir genau darauf an, zu, wie Marx das nennt, die Kategorien als Daseinsformen und Existenzbestimmungen sich klar zu machen. Das heißt, es sind wirklich nicht Kopfschemata, sondern es sind daseinende Formen und Bestimmungen der Existenz im Sinne von Gerichtetheit, geschichtlicher Verläufe, Bewegungsgesetze, Zusammenhänge, die von Marx ausgedrückt im Menschenkopf, als übersetzt im Menschenkopf und damit auch immer verzerrt, verkehrt, schief, unzulänglich, fragmentarisch und in Bewegung gefasst werden. Und bei der Kategorie Proletariat kommt es, denke ich, gerade darauf an zu sehen, dass es ein Auflösungsprozess ist, der sich unter dem Teppich der kapitalistischen Gesellschaft vollzogen hat und weiter vollzieht und der einer ungeheuren Anstrengung bedarf. einfach existenziell in dem Lohnarbeitsalltag, in dem Werkeltagleben, wie Marx es da noch im Fetischkapitel nennt, das nicht transparent ist, wie in einer klaren, geregelten, bewusst gelebten Gesellschaftlichkeit, in einer kommunistischen Gesellschaft, ein Verein freier Menschen, wie es möglich wäre, sondern die unbewusst, undurchschaubar, mythisch, magisch, neurotisch, auf diese Sachen kommen wir alle noch, albtraummäßig sich vollzieht, als ein halb gelebtes, gebrochenes, verkrüppeltes Leben der Einzelnen, der voneinander getrennten Menschen, der zunehmend voneinander und gegeneinander gestellten und getriebenen Menschen in dieser existenziellen Konkurrenz. Und ein solcher elementarer Prozess, der vollzieht sich eben genau in so einer Schizophrenie. Einer Schizophrenie, dass ich offiziell der fitte Typ oder die gut aussehende und so weiter und emanzipierte und so weiter Frau sein muss oder das Kind, was mit anderen mithalten kann, je nachdem in einer bestimmten Rolle oder eben diese ganzen anderen archaischen Rollenmuster, die uns am Leibe kleben oder die Charaktermasken, in die wir hereinkommen. Das sind alles Schizotypen, das sind alles offizielle Formen und Rollen, die wir heraushängen müssen, um mit Zähnen und Klauen im Alltag zu überleben. Das geht ganz stark in die Dimension, in die ich das Ganze auch zu führen versuche heute Abend, nämlich in eine Psychodimension auch. Ne? Das hatte ich auch angedeutet mit diesem Kindhaftigkeitsstatus. Wenn man mal sieht, wie das Kind, der Korczak, einer der Pioniere der Kinderforschung, der Janusz Korczak, der mit den jüdischen Kindern in das Vernichtungslager auch gegangen ist, die dazu hin begleitet hat, hat ein sehr interessantes Werk auch uns hinterlassen, wo er die Kindheit als ein Dark Kontinent, als einen unbekannten, dunklen Kontinent schildert, vergleichbar dem, wie es auch heute noch in der Geschichte der Klassenkämpfe, das ist, was die Frauen gemacht haben. Wir werden dazu ja auch schon in diesem Halbjahr eine Veranstaltung bieten wir an. Die Teilnahme der Frauen in der Arbeiterbewegung, wie wir sie kennen, ist ja auch weitgehend unsichtbar. Mehr noch ist das, was jeder weiß, dass die Kinder mitarbeiten, dass die Kinder arbeiten oder dass die Kinder einfach an ihrem Rollen arbeiten, wenn sie gut gestellt sind, wenn sie nicht körperlich arbeiten müssen oder mitarbeiten müssen, dann sind die Kinder damit beschäftigt, dann arbeiten sie, dann laborieren sie auch an den Rollenmustern, an dem Erwachsenwerden, in das man sie hineinbringt. Und das alles sind Erlebensbereiche, Kämpfe, ja, noch dazu in der Konkurrenz des bürgerlichen Alltags, von denen wir noch furchtbar wenig wissen und die alle unter dem Teppich der, ich habe mich jetzt etwas da hast du sozusagen so das angezapft, das läuft auf diese historische Dimension hinaus, die noch gar nicht so erforscht ist, was da wirklich war an Kämpfen. Und man kann es nur in solche Buchtitel hinein schieben wie Alltag, Arbeit, Feste, in die ganzen Forschungen von Bakhtin, ich nehme jetzt nur die Pioniere und die Klassiker, über das die Versuche einer subversiven Kultur, einer Kultur des Lachens, einer Kultur der Feten, einer Alltagskultur, in der in vielen, vielen Gesten ja diese Kämpfe und diese Widersprüche von unten sichtbar wurden. In den Saturnalien, wo die Sklaven spielen durften, dass sie die Herren sind für ein paar Tage und solchen klassischen Festen ist das, karnevalesken Riten ist das schon heute zum Allgemeingut geworden, dass das im Grunde Klassenkämpfe schon auf ganz elementarem Boden sind. Aber das vollzieht sich unterm Teppich der offiziellen Gesellschaft. Und diese Unsichtbarkeit ist quasi bei dem Prozess einer Akkommodation, einer Anpassung, einer Anbequemung großer Teile der Linken, die in den 60er Jahren alle Hoffnung aufs Proletariat gesetzt hatten und in den 70ern zum Teil noch, als sie merkten, wir können auch Karriere machen, etwa an der Akademie durch solche soziologischen Forschungen und 74 war ja so ein Kulminationspunkt, wo alle möglichen tollen Studien, von denen man heute noch zehren kann, wenn man sie ausgräbt, da haben die alle ihre Habilitationen und Dissertationen abgeliefert, diese 68er Marschierer durch die Institutionen und haben da also sehr gute Einzelstudien abgeliefert. Dann war aber Schluss. Ja? Wenn man sie heute fragt, solche Professoren, was ist denn mit der Wertformanalyse, mit der Untersuchung der Lohnabhängigkeit, des Lebens der ausgebeuteten Klasse, eigentlich, wie ist denn das weitergegangen? Dann kriegen sie so ein Gesicht, machen sie so ein komisches Gesicht, ja, so wie man sie auf ihre Sexualpraktiken angesprochen hätte oder sowas und sagen, das haben wir gemacht, das hat nichts gebracht. und wenden sich ab. Muss man versuchen. Ungefähr so. Wie Oskar Negt und diese ganzen Leute oder Hirsch und so weiter. Das ist eine interessante Feststellung. Das heißt, damals war ein Bruch der Abwendung, ein Abschied vom Proletariat. Man hat diese Kämpfe nicht weiter untersucht. Man hat Gründe gehabt, als eine bestimmte Schicht jetzt aufzurücken und andere Dinge, nämlich die, ich will das, das lenkt jetzt zu weit, geht jetzt zu weit weg. Es ist ein Symptom auch von ich will nicht sagen Klassenverrat, aber es hängt mit solchen Mechanismen zusammen, dass diese Geheimgeschichte der Proletarität eigentlich nur von Außenseitern wie etwa Karl-Heinz Roth mit seiner anderen Arbeiterbewegung, die aber auch immer wieder das Gleiche sagt, weitergetrieben worden ist. Und das ist einfach ein Forschungsbedarf und einer, der nicht an die Akademie gehört, sondern das ist, muss auf andere Weise von uns betrieben werden. Jetzt habe ich nur einen Teil deiner Frage beantwortet, viel zu ausschweifend.
Ja. Der letzte war, wie dann überhaupt die Unsichtbarkeit zeitweise aufgehoben werden konnte. Wenn ich dich recht verstanden habe, hast du gesagt, nur durch wissenschaftliche Überlegung. Das würde bedeuten, es gibt kein elementares Klassenbewusstsein, wo die Leute sich einfach sagen, wir sind ja alle in derselben Lage und werden ausgebeutet und so, also halten wir zusammen. Also zeitweise müssen sie sich ja gegenseitig als solche erkannt haben und zu Gesicht bekommen haben, die in derselben Lage sind. Also denkt nur mal, wie es noch mehr Fließband gab, alle zusammen sind gegen den Studenten, der meint, er müsste einen Kopf brechen, weil er der einzige Ehrgeizling ist, während sie alle automatisch wissen, man darf nicht alles aus sich rausholen, wenn der Eifermann zuguckt und so weiter. Also solche elementaren Erscheinungsformen würdest du denn nicht notwendig zu Klassenbewusstsein im strengen Sinn rechnen?
Also ich habe ja von Klassenbewusstsein noch gar nicht gesprochen. Das ist ja, das greift ja schon total vor. Das sollte den Rest des Abends passieren, diese Möglichkeiten, sowas wie Klassenbewusstsein. Was soll Klassenbewusstsein sein? Wie bestimmen wir Klassenbewusstsein? Wo fängt das an? Das sollte ja eingekreist werden durch den Hinweis auf Versuche, genau das zu fassen, angefangen mit Lukács 1923er Buch Geschichte und Klassenbewusstsein. Das ist so ein Auslöser für etliche, auch verschütteter Versuche in dieser Richtung war. Was ich nur vorhin sehr dürr erwähnen durfte, war, dass es eine Spannweite ist, die sich da historisch immer wieder zeigt. Die Konkurrenz, ich kann das jetzt nur in den Worten des Kommunistischen Manifestes nur noch so wiederholen, dass die Konkurrenz die Proletarität konstituiert. Das heißt, nur durch die Konkurrenz ist das Proletariat Proletariat. Und nur da, wo es diese Konkurrenz überwinden kann, tritt es als Klasse auch eben sich selber gegenüber, treten die Leute zusammen sich selber gegenüber erkenntlich als gemeinsame Kraft als kämpfende Klasse, wie es oft so mythologisch verdinglicht heißt. Aber das ist so eine, als kämpfende und damit auch als Klasse in Erscheinung. Und das ist immer eine ungeheure Quelle und so ist es ja einfach immer wieder erfahren worden und immer wieder beschrieben worden und erlebt worden, auch in kleinen Sachen. Die geringste gemeinsame Aktion, wo man wirklich mal was erreicht, ja, wo man vielleicht wieder eine Niederlage erlitten hat, aber doch, wo der Erfolg, der Sieg, genau der war, ein vorübergehender punktueller Sieg, der war, dass man gemeinsam sowas gemacht hat. Baut die Leute, baut einen ja total für Jahre unter Umständen auf. Und das ist ja die Grunderfahrung von Revolten gewesen. Und ich verweise hier immer wieder auf die eben auch so unsichtbar gemachte und unsichtbar gewordene Erhebung des Proletariats in Frankreich im Mai 68, ja, wo der direkte, sozusagen aus dem Nichts heraus, kann man sagen, aus dem Nichts heraus, es war keine besondere Wirtschaftskrise und zwar keine Depravation, es war die Wohlstandsgesellschaft, sicherlich gab es Krisenanzeichen, Krisensturmvögel, aber es war nicht eine total depravierte Lage, sondern quasi aus dem Nichts heraus, durch den bloßen Unmut des im kapitalistischen Alltag einer solchen westlichen Wohlstandsgesellschaft heraus, brach das Proletariat als Klasse hervor, ja, nahm diese Revolte in Straßburg, die Revolte an der Sorbonne zum Anlass, die von Studenten, Jugendlichen ausgelöst wurde und griff nach den Produktionsmitteln, besetzte die Fabriken, Sachen, die heute so einfach gar nicht mehr gehen würden. Ja. Aber die Regierung musste fliehen nach Straßburg, de Gaulle musste abhauen, es hätte die NATO-Intervention wäre der nächste Schritt gewesen. Und diese Momente haben sehr vielen Menschen damals und auch bis heute in den Klassenkämpfen in Frankreich einen Nachhall und ein Nachbild gegeben von dem, was möglich ist, innerhalb weniger Wochen. Das ist jetzt nur so das große Beispiel der ersten proletarischen Halbrevolution in einem ganz entwickelten westlichen kapitalistischen Land, das bisher nie wieder so eingeholt worden ist, weil es auch mit allen Mitteln dann zu einer bloßen Studenten- und Kulturrevolution und Revolte und sowas dann zu allem Möglichen herunter transformiert worden ist, in der Fälschung quasi. Eben ähnlich muss man darauf hinweisen, ein ähnlich weggefälschtes und absichtlich von den Herrschenden, von den NATO-Staaten verborgenes Hervorbrechen einer Gemeinsamkeit war der Aufstand in Albanien 1997. Ich erwähne ihn jetzt nur. Das ist noch gar nicht bekannt, hat sich sozusagen immer noch nicht rumgesprochen, soll auch so sein, ja, wo die Menschen im April damals, als diese Pyramidenspielgeschichte zusammenbrach und sie da ihre Einkünfte, auf die sie gesetzt hatten, verloren haben und auch sowieso mit diesem ganzen Geheimdienst, dem stalinistischen Geheimdienst von dem Berisha-Regime, was noch aus der Hauptstadtzeit kam, aufräumen wollten, sich das endlich vom Halse schaffen wollten, diese Leute verjagt haben, in die Kasernen gegangen sind, Räte gegründet haben, also in die Kasernen gegangen sind und die Soldateska entwaffnet haben, die Sache, die Reproduktion selbst in die Hand genommen haben. Das ist jetzt nur, diese Worte müssen genügen, diese wenigen Worte müssen genügen. Das war meines Erachtens ein, wenn nicht vielleicht sogar der Faktor gewesen für diese sogenannte Strafaktion auf dem Balkan, die wir vor einem Jahr hatten. Ich will das jetzt nicht zu hoch hängen, aber das sind Erscheinungen gewesen, die viel zu wenig beachtet werden und wo vor allem ein Gedächtnisverlust dann auch stattfindet, wenn sie ins Bewusstsein getreten sind. Wenn das Proletariat in dem vergangenen Jahrhundert in Europa in so einer massiven Form plötzlich den Zugriff auf die Reproduktion, auf die Produktionsmittel selber und auf die Herrschaft anmeldet, in welchen Formen das immer geschehen sein mag. Und das wird sofort retuschiert, das wird sofort wieder dem Vergessen und der Vernichtung anheimgegeben. Also das sind jetzt so Highlights eigentlich der Klassenkämpfe in Europa in den letzten 50 Jahren, die ich jetzt nur erwähnt habe. Die vielen kleinen anderen Sachen, von denen erfahren wir ja gar nichts. Wir müssen ja danach forschen, wir müssen die ja aus irgendwelchen anarchistischen Blättchen in Italien, musste man das über Albanien sich zusammenstoppeln, man muss dort sein, man muss unwahrscheinlich rührig sein, das ist ein Fulltime-Job, um überhaupt mitzukriegen. Und unter diesem Teppich der Information, der ein Teppich der Desinformation ist, die wirklichen Zusammenhänge und die wirklichen Aktionen der Leute überhaupt rauszukriegen und zu eruieren. So viel zum zweiten Teil deiner Frage.
Gibt es sonst noch Fragen? Sonst würden wir einfach weitermachen. Okay.
Aber was war jetzt der dritte Teil gewesen?
Ich möchte jetzt mal von der Politik. Der Titel hat sich schon beantwortet, nämlich unter welchen Umständen das Proletariat sich doch gegenseitig sichtbar wird. Das hast du ja mit ein, zwei Beispielen
schon beantwortet. Jetzt zu dem waghalsigen Versuch und deswegen auch möglichst in aller Kürze diesen unter der Überschrift Popans Mittelklassen, diesen Gesamtarbeiter, den produktiven Gesamtarbeiter etwas zu skizzieren. Durch die Marx'sche Definition von Proletariat, nämlich diejenigen, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, die nichts haben als ihre Arbeitskraft, um davon zu leben, und die das Kapital produzieren, ist schon eine grundlegende Unterscheidung möglich. Nämlich zwischen denen, die, ich nenne sie einfach den Gesamtlohnarbeiter darstellen, das heißt, die einfach formell für Lohn ihre Arbeitskraft verkaufen und irgendeinen Job machen oder auch verbeamtet sind, also so eine Sekurität haben, so eine Garantie haben und viele Privilegien haben verglichen mit dem Gros der Leute, die ihre Arbeitskraft verkaufen. Die sind aber auch formell Lohnarbeiter. Und die können vernünftige Sachen machen. Denken wir an Ärzte und solche Professionals, die sicherlich schon seit tausenden von Jahren eine sehr nützliche und wertvolle Tätigkeit ausüben. In welcher Form sie das auch immer dann als Warendienstleistung tun, nicht? Also das hat dann seine Kehrseite. Es ist immer ein Zwiespalt bei dieser bloßen formellen Lohnarbeit. Und Marx nennt das mal so, aber ich will keine Beispiele nennen, so von der Hure bis zum Papst, so in dieser Palette gibt es alle möglichen skurrilen und bizarren Fälle von Lohnarbeit, wo man sich fragen kann, ist das jetzt sozusagen was Parasitäres oder nur Privilegiertes oder ist das ein Bestandteil der Unterdrückungsfunktionen der Herrschaft der Kapitalistenklasse, also sprich Söldner, sprich bis runter zu den Securities, sprich Armee und die alle lohnabhängig sind, die zum Teil sogar sehr schlecht bezahlt sind und ausgebeutet werden. Ihre Arbeitskraft wird ausgebeutet tatsächlich, aber sie werden aus der Revenue, das heißt aus dem Mehrwertfonds derer bezahlt, die das Kapital direkt produzieren. Und diejenigen, die nun dieses Kapital direkt produzieren, sind der produktive Gesamtarbeiter, der sich wiederum in etwas ausdifferenziert, zunehmend, was Marx das Atelier, das gesellschaftliche Atelier nennt. Dieses gesellschaftliche Atelier ist etwas, wo es zunehmend gar nicht mehr nötig ist, Hand anzulegen. Und es ist sehr schwer zu entscheiden, welche Schichten nun etwas gesellschaftlich Nützliches direkt tun und vor allem in dieser Hierarchie der Mehrwertproduktion Leitungsfunktionen haben und reine Unterdrückerfunktionen haben, rein mit der Organisation der Ausbeutung beschäftigt sind und welche nun in diesem ganzen Atelier, in diesem ganzen Apparat etwas tun, was der gesellschaftlichen Produktivität und der Entfaltung der Produktivkraft, vor allem der technologischen, durchaus dient. Das ist also ein zutiefst zwiespältiger Charakter auch hier, so dass diejenigen, die Klassenanalyse auf Seiten der Linken in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, immer wieder geneigt waren, Teile des Gesamtlohnarbeiters und dann insbesondere Teile des produktiven Gesamtarbeiters, also der direkt Mehrwert Kapital produziert, herauszulösen, sozusagen mit dem Lineal herauszuschneiden und zu Mittelklassen zu erklären. Einfach so, Mittelklassen oder wenigstens Mittelschichten. Und hört man erstmal die Rede von den Mittelklassen oder neuen Mittelklassen, jedenfalls nicht dem alten Kleinbürgertum, was tatsächlich fraglos untergeht, auch wenn es immer wieder kommt, aber aufs Ganze gesehen verschwindet, in die Kulissen zurückgetreten ist. Im Unterschied dazu, das neue Kleinbürgertum und die neuen Mittelklassen und die Mittelschichten und was da alles so entsteht, herauszulösen und gegen den produktiven Gesamtarbeiter quasi klassenanalytisch in Stellung zu bringen. Das ist sozusagen eingerissen in der Klassenanalyse, seit es Klassenanalyse der Linken gibt. Und die Gründe dafür, das so zu machen, die sich bei den fittesten Leuten, das Projekt Klassenanalyse oder jetzt, worauf ich heute Abend leider nicht mehr wert eingehen können, von Ben Dietrich, diese Analyse, die regulationstheoretische Analyse, Klassen, Geschlecht, also Patriarchat, Rassismus, die dieses Jahr erschienen ist. Alle sprechen sie und zeichnen sie ein, dieses Kleinbürgertum als etwas, was wie so ein Introjekt in die Arbeiterklasse, sprich in den Gesamtarbeiter hineingeschoben erscheint und wie so eine Sonde des Kapitals in diesem Gesamtlohnarbeiter operiert. Und wenn das jetzt falsch angewandt wird, diese Differenzierung, wenn die jetzt sozusagen in einer schlechten Weise wertend, abwertend geführt wird, dann bedeutet das, dass wie soll ich das jetzt zuspitzen? Es lässt einfach Rückschlüsse zu, wenn man das dann so liest, wie das am Schluss geführt wird, in welche Implikationen das geführt wird, dass diejenigen, die zur Kernarbeiterschaft gerechnet werden, vor denen geschützt werden müssen, die das feindliche kapitalistische Introjekt sind. Es leitet sich also nicht aus einer wirklich ökonomischen und sozialen Bestimmung des Tuns dieser Leute an einem bestimmten Punkt her, sondern es leitet sich her aus der Legitimation bestimmter Organisationen und bestimmter Instanzen, die sich selbst sozusagen zu Gralshütern und zu Wahrern der Reinheit der Arbeiterklasse letzten Endes dann doch gefasst als Blaumann, als klassische Kernarbeiterbelegschaft, als diejenigen, die materielle Produktion in den Händen haben, und diejenigen, also die knackigen Proleten sozusagen, verhaftet dem alten Erscheinungsbild des industrialistischen Kapitalismus des 19. und 20. Jahrhunderts, ja, dass die vor den bösen Angestellten, vor den bösen wissenschaftlich, technologisch Beschäftigten und der technischen Intelligenz und den tendenziell zum Management dann gehörenden geschützt werden müssen. Also quasi vor einer Verunreinigung klassenmäßig geschützt werden müssten. Ich habe das jetzt sehr unbeholfen und plump ausgedrückt, aber es ist, glaube ich, deutlich geworden, was ich daran kritisiere. Es handelt sich darum, dass die Klassenanalyse instrumentalisiert wird und dass dann wiederum die wirklichen Widersprüche im produktiven Gesamtarbeiter nicht mehr weiter untersucht werden und die wirklichen Möglichkeiten, die als Klasse zu handeln und als Gesamtklasse sich zu verständigen, gegen die Formen und schließlich auch das Wesen der Ausbeutung der Lohnarbeit durch das Kapital, dass die dadurch blockiert werden können, entlang rein politischen Spaltungslinien. Und wenn ich jetzt darauf noch näher eingehen könnte, dann würde ich zum Beispiel auf die Diskussion, die bereits Marx um die Frage der Gewerkschaften geführt hat, ob die Gewerkschaften etwa sich sozusagen zum Transmissionsriemen irgendeiner politischen Partei machen lassen sollen oder ob die Gewerkschaften, was der andere Gegenpol dazu wäre, quasi so eine Allround-Organisation, die quasi auch Parteifunktionen im leninschen Typ dann später übernehmen soll, also so einen syndikalistischen Weg gehen soll, wo die Gewerkschaften sozusagen die Klassenorganisationen sind, ja, ob dieser Weg bei den Gewerkschaften ins Auge gefasst werden sollte, was dann wiederum zu Vorstellungen in der Organisierungsfrage, das heißt auf der Ebene des Parteibildungsprozesses des Proletariats geführt hat, wo etwa die Situationisten in einer ganz abstrakten Weise, oder heute wird das kolportiert von dem Robert Kurz zurzeit, die Räte als so ein abstraktes Universalmittel, so ein Allheilmittel für die Organisationsprobleme der Arbeiterklasse hochgejubelt werden, sage ich mal. Das alles sind Organisationsformen gewesen, in der die Konkurrenz der Gesamtklasse tendenziell überwunden werden konnte, die aber dann, wenn sie quasi zu einer Anlehnung an bestimmte politische Instanzen außerhalb der Klasse oder von Teilen der Klasse führen, ja, die nicht eine solche Gesamtanalyse nimmt, dann zur Spaltung oder zu einer Blockierung der Organisierungsformen der Gesamtklasse eher führen können. Das ist eigentlich die Gefahr, die an diese Vorstellung von den Mittelklassen gebunden ist, wenn das einfach so stehen gelassen wird. Wenn da sozusagen der Deckel drauf gesetzt wird auf die Analyse der Zwischenschichten und der neuen Arbeiterklasse in der Arbeiterklasse, wie Marx sie auch bezeichnet, die eng mit der Produktivkraft, Wissenschaft und Technologie verbunden ist. Das war der eine Punkt.
Ich wollte fragen, wen als Mittelklasse definiert? Also die meisten linke Analysen, die jetzt sozusagen diesen produktiven Gesamtarbeiter da als Mittelklasse, Mittelschicht neu definieren oder sowas.
Also das passiert eigentlich regelmäßig. Es ist mir aufgefallen. Man nimmt ein Schema zur Hand, wie etwa von Ben Dietrich, oder man nimmt, habe ich da so eine Zeitschrift mit einer sehr schönen Klassenanalyse von so einer trotzkistischen Gruppe, und ich brauche jetzt keine Aufzählung zu betreiben, eigentlich wird regelmäßig, taucht plötzlich, wie aus dem Nichts, die Mittelklasse auf, meistens die neue Mittelklasse. Dann heißt es aber immer nur noch lapidar, die Mittelklassen. Ja, und dann plötzlich gibt es Übergänge, wo dann die Mittelklassen, höflich dann hier und da auch noch neue Mittelklassen genannt, zum Kleinbürgertum werden. Und dann hat man es plötzlich gerade bei Bewusstseinsfragen mit dem Kleinbürgertum, mit dem kleinbürgerlichen Denken und so allem Möglichen zu tun. Man fragt sich dann nur, woher das kommt. Aufgrund einer Klassenanalyse, die eigentlich nicht gezeigt hat, wer diese Mittelklassen seien, die nur immer wieder selber zeigt, wenn sie ordentlich arbeitet und so weit geht, dass diese sogenannten Mittelklassen Schichten, meinetwegen auch Mittelklassen innerhalb des Gesamtarbeiters sind. Und die sich noch nicht mal die Mühe machen, jetzt eine Differenz zwischen dem produktiven Gesamtarbeiter, wo es innerhalb dessen, was Marx selbst, eine neue Arbeiterklasse in der Arbeiterklasse gibt, aber wo es keine Mittelklasse zwischen was denn, ja, geben kann, zwischen dieser produktiven Gesamtarbeiterklasse und irgendwelchen und der Bourgeoisie oder irgendwelchen nicht produktiven Arbeiterschichten können wir vielleicht nochmal Mittelklasse ansiedeln, aber das macht auch keinen Sinn, weil entweder sind sie, gehören sie zum produktiven Gesamtarbeiter, wenn sie selbst Kapital produzieren, oder diese Lohnabhängigen sind eben aus der Revenue gefüttert, das heißt aus dem Mehrwert, den die produktiven Arbeiter produzieren, und sind aber selbst lohnabhängig und insofern auch keine eigene Klasse zwischen Bourgeoisie und Proletariat. Sie sind lohnabhängig und sind in einem komplizierten und hochvermittelten, zunehmend hochvermittelten Verhältnis auch Bestandteil dieses ganzen Ateliers. Die Probleme dieser Klassenanalyse liegen woanders. Die liegen genau in einer Analyse dieses Gesamtateliers, und zwar eben auch der kommerziellen Lohnarbeiter, die auch ausgebeutet werden, obwohl sie nur im Bereich des der Handel, Banken, Versicherungen und meinetwegen bis ins Beamtentum, öffentliche Dienste gibt. Das sind jetzt nicht die kommerziellen, aber das sind diese unproduktiven Arbeiterschichten, die also alle aus der Revenue, das heißt letzten Endes aus dem Mehrwertfonds, den die produktiven Gesamtarbeiter liefern, bezahlt werden, gefüttert werden, aber in dem Rahmen ihres Verkaufs der wahre Arbeitskraft von den Handlungskapitalisten und Handel, Banken, Versicherungen und vom öffentlichen Dienst und vom Staat und allen möglichen ausgebeutet werden. Ich kann darauf jetzt nicht näher eingehen, das müssen wir dann extra, das ist eine ganz diffizile anatomische, wie Marx das ja auch gerne als Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft bezeichnet hat, Feinheiten, um jetzt die genau nachzugehen. Ich kann nur so sagen, dass es immer sträflich ist, Menschen, konkrete Menschen, und dazu noch Menschen, die ihre Arbeitskraft verkaufen, mit dem Lineal zu zerlegen und zu klassifizieren und zu sagen, du bist ja, also zum Beispiel Ben Dietrich, ich muss das mal bringen, das ist eine großartige empirische Sache, die man nur mit Gewinn sich reinziehen kann, weil es einfach nackte Soziologie ist, mit Feldforschung, mit Bourdieu und was man will, die neuesten Sachen, das Modell dafür ist Eric Olson Wright, als diese analytischen Marxisten, akademische Marxisten in den USA, die diese Klassenanalyse auf eine ganz, in dieser soziologischen, beschreibenden Art auf eine ganz, ganz elaborierte Höhe entwickelt haben. Das sind ja so diese klassenanalytischen Schemata. Ich meinte, es war jetzt nicht der Mühe wert. Hätten wir die jetzt hier projiziert, dann hätte man sich damit länger aufhalten müssen. Man sieht auf einen Blick, das ist also eine Wissenschaft für sich, kann man einfach sagen. Und der schreibt aber in seinem Glossar, weiß Gott, einfach so, und da wird's dann, da hört dann der Spaß auf. Hat ein Begriffsverzeichnis, sehr schön auf den ersten Blick. Ausbeutende Klasse. Und darunter steht Kapitaleigentümerinnen und diejenigen Lohnarbeiterinnen, deren Lohn zu überwiegenden Teilen aus dem von anderen Lohnarbeiterinnen erwirtschafteten Mehrwert stammt. Das ist die ausbeutende Klasse. Also, man kann das natürlich so. Also die ganze Begriffslosigkeit in dem Glossar wird auch zum Beispiel an sowas deutlich. Er spricht von Klassenstrukturierung, Klassenfragmentierung. Er sagt, wenn man ihn darauf anspricht, dass er auch gar nicht von Klasse sprechen will. Da ist ihm der Begriff schon viel zu scharf. Einfach ist eine Strukturierung von irgendwas, aber es geht um Struktur. Und da heißt, ist zum Beispiel unter Habitus folgende Erklärung. Habitus ist ein Vermittlungsmechanismus zwischen gesellschaftlicher Struktur und konkreter Handlung als eine strukturierte, aber auch strukturierende Struktur. Also diese Art von Begriffsverwaschenheit liegt eigentlich den empirischen Studien der akademischen Klassenanalysen und gerade der berühmten Wright-Schule zugrunde, also W-R-I-G-H-T, Eric Olson Wright, der das sozusagen modellhaft für den ganzen westlichen akademischen Marxismus am ausführlichsten vorgemacht hat und wo auch Ben Dietrich sagt, so wie Wright, so müssen wir das auch für die Bundesrepublik Deutschland machen, eine Klassenanalyse. Aber da verrutschen dann ganze Trakte analytisch, obwohl so schön gezeigt worden ist, wie Sexismus und Rassismus und alle möglichen gegenseitigen Konkurrenzmechanismen, ja, das, was die Strukturalisten Überdeterminierungen nennen, ja, bilden. Das heißt, die eine Schicht wie im Film oder wie im Traum, wo ein Bild über das andere gelagert ist und damit verschwimmt und damit verschmilzt, ja, wie solche Mechanismen der Fremdbestimmung, der Ausbeutung in der Tat, auch der gegenseitigen Konkurrenz und auch der Ausbeutung der einen Lohnabhängigen durch die anderen Lohnabhängigen, aber als Tätigkeit, nicht einfach als etwas, wo ich sagen kann, das ist jetzt eigentlich ein Kapitalist oder das ist jetzt der ewige Kleinbürger. Und das ist die neue Mittelklasse, die jetzt rein parasitär ein Wort, das Marx sehr gern benutzt. Zum Beispiel die Hausfrauen werden von Marx, die Hausfrauen der Bourgeoisie, als die Parasitinnen der Parasiten mal bezeichnet. Die Rosa Luxemburg hat das mehr genussvoll übernommen, um sich auch gegen die bürgerliche Frauenbewegung abzugrenzen. Das Wertende, das hier von der Verzehrung des Mehrprodukts, des gesellschaftlichen Mehrprodukts auch etwas aufgefressen wird von Schichten und von Klassen und von Leuten, die nur mit Unterdrückung oder mit gepflegtem Müßiggang befasst sind. Das ist überhaupt nicht das Problem. Aber das Problem ist in einer Weise zu klassifizieren, dass ganze Schichten, die selbst lohnabhängig sind, die selbst zum Gesamtlohnarbeiter gehören und in diesem Atelier buckeln, einfach abgehakt werden und sozusagen auch vernichtet werden. Das wäre sozusagen eine Vernichtung mit falschen Vorzeichen, was ich vorhin als Selbstdestruktionsprozess im Proletariat bezeichnet hatte. Darum geht mir es jetzt nur bei diesem Punkt mit dem Popanz-Mittelklasse. Man muss also ganz genau gucken, wo zwischen haben sich Schichten gebildet, bilden sich neue Schichten. Wie sind die verbunden mit dem Vorgang, dass in dem Atelier zunehmend nicht mehr selbst Hand angelegt werden muss, dass in der Tat diese Schichten des Gesamtarbeiters, die noch im Blaumann tatsächlich in der Montage, im Maschinenbau, in diesen bleibenden Kernbereichen, in der Abteilung 1 der gesellschaftlichen kapitalistischen Gesamtproduktion, wo die Produktionsmittel hergestellt werden, Abteilung 2 sind dann die Konsumptionsmittel, aber der Kern des produktiven Gesamtarbeiters sind tatsächlich noch diejenigen, die materiell diese ganze Sache mit der Hand noch betreiben. Das hat nichts mit diesen vielen, vielen Klitschen zu tun, die immer wieder auftauchen, wo eine Mehrwertmasse auf einer ungeheuren Ausbeutungsbasis von Masse, also von einer geringen Ausbeutungsrate, aber umso mehr Masse wird dann herausgepresst, während die Ausbeutungsrate ja gerade in den technologisch hoch entwickelten Kernbereichen extrem hoch ist. So hoch ist, dass dadurch immer wieder die lebendige Arbeitskraft überflüssig wird in Schüben und dadurch dann auch diese Kernbelegschaften materieller Produktion, also ich nenne jetzt nur Maschinenbau, der überhaupt nicht verschwunden ist, sondern der ganz entscheidend ist in seiner Entwicklung und diese Wissenschaft und Technologie, die nicht einfach nur aus Ideologieproduktion besteht, sondern die ein Hochleistungsbetrieb für das Gesamtatelier der kapitalistischen Revolution ist, wo dann auch sehr viel Entwicklung der Produktivkräfte in welcher Form auch immer stattfindet und dadurch auch produktive Arbeiter am Werke sind. So. Also das zu verwischen und das gegeneinander in Stellung zu bringen, davor wollte ich jetzt nur warnen. Man muss dann genau gucken, wer was tut. Da wäre noch zu erwähnen, das wird jetzt zu lang, dieser Teil, was die Staatsorgane für eine Rolle haben. Marx spricht zum Beispiel davon, wie er in seinen ethnologischen Exzerptheften kurz vor seinem Tod noch die ganzen Klassengesellschaften aufgrund der neueren, damals neu entstehenden ethnologischen Forschungen durchgeht, dass der Staat schlechthin ein Auswuchs jeder Klassengesellschaft von Anfang an war. Und dieser Auswuchs oder dieser Schmarotzer, davon spricht Marx beim Staat schlechthin, schon sehr früh, der Schmarotzerauswuchs an der Gesellschaft, die Bürokratie, die diese Staatsorgane bildet und die immer mehr wächst und wuchert, das sind alles so organizistische, wertende Metaphern, die durchaus ihren Platz haben, weil sie die Gesellschaft wie so eine Boa Constrictor, nennt Marx das, überziehen und dadurch die Produktivkraftentfaltung und den produktiven Gesamtarbeiter mit seinen Möglichkeiten hindern, einschnüren und eben die Ausbeutung sozusagen administrativ und ideologisch und mit allen Mitteln der Wissenschaft der Ausbeutung auch organisieren. Das ist einfach eine Boa Constrictor, ein Hemmnis. Solche Klassen sind schon gar nicht mehr im Zwiespalt und diese Klassen wachsen. So wie auch die ganzen, durchaus nicht parasitären, aber eben für die globale Entfaltung des Weltmarktes notwendigen kommerziellen Arbeiter wachsen, wie die Dienstleistungen wachsen und wie die immaterielle Produktion, die immateriellen Produkte ebenfalls wachsen, wo es dann eine zweite Frage ist, das einfach abzutun als überflüssig, als Luxusproduktion, die, wie Marx zeigt, sich immer sehr schnell in notwendige Produkte verwandelt. Also was gestern Luxus war, ist morgen kein Luxus mehr und ist verallgemeinert, geht auch in den Lohnfonds der Möglichkeit nach ein. Wo also diese ganzen Bedürfnisse nicht einfach falsche Bedürfnisse sind, die da befriedigt werden können, sondern wo diese Bedürfnisse eben noch gar nicht richtig explodieren können, noch gar nicht richtig befriedigt werden können durch das Gesamtatelier, sondern wo sie eben aufgrund des Verknöcherns der Berufspyramide, aufgrund des Festhaltens, aufgrund des Reibungsverlustes der Individuen in ihren Jobs und in diesem Gesamtatelier eher gehemmt werden. Diese Produktivität und die Produktion an sich betrachtet als bedürfnisbefriedigende Möglichkeit wird gehemmt durch diesen Prozess der Herausbildung des Gesamtlohnarbeiters und des produktiven Gesamtarbeiters. Insofern ist es immer zwiespältig herzugehen und sagen, diese Leute sind überflüssig, diese Leute sind parasitär, auch wenn es diese parasitären Schichten zunehmend gibt. Soweit erstmal, worauf ich jetzt nicht eingehe, ist zum Beispiel die Analyse, die Lenin etwa und viele boomende Imperialismustheoretiker vor und während des Ersten Weltkriegs gemacht haben, was in dem Monopolkapitalismus geschieht, der geradezu als parasitärer Kapitalismus bezeichnet worden ist, wo der geradezu daran festgemacht worden ist, in seiner Qualität, auch als Endstadium, als sterbender Kapitalismus angeblich, dass er eigentlich nur noch auf Geheiß und zu Nutzen frommen der parasitären Rentiers funktionieren würde. Auch das ist zu einfach und auch das ist eine eigene Diskussion wert. Hier wäre auf Rosa Luxemburg zu verweisen und hiermit will ich dann langsam versuchen überzugehen zu den Aufweisen von verschütteten Theorieansätzen, um eine Klassenanalyse produktiv zu wenden, wo Rosa Luxemburg eben den Weg, den Marx vorgehabt hatte, nämlich die Klammern, die er um die reine, modellhafte, durchkapitalisierte Gesellschaft gesetzt hatte, zu öffnen, diese Klammer zu öffnen und Rosa Luxemburg dann die nicht-kapitalistischen Formen, den nicht-kapitalistischen Rest der Welt in dem Verhältnis zu der kapitalistischen Reproduktionstotalität zu untersuchen. Und das heißt dann, die vorkapitalistischen Produktionsweisen und alles, was vom Kapitalismus noch nicht formell und reell subsumiert worden ist, beziehungsweise subsumiert wird und sich dagegen sträubt, dagegen kämpft, ja, das zu untersuchen in seiner Wechselbedingtheit. Das ist eine andere Art, die Fragen von Monopolkapitalismus, Spätkapitalismus, imperialistischer politischer Gestalt zu untersuchen, als sie da bei Lenin und ab Lenin, der auf den sozialdemokratischen Imperialismustheoretikern fußte, sich danach entwickelt hat und eingerissen ist. Deswegen will ich auf diese Frage nach dem Stichwort parasitär nicht eingehen. Also parasitärer Kapitalismus aufgrund des parasitären Finanzkapitals, dass das alles regieren würde. Das ist eine sehr beliebte Vorstellung in der Linken, vor allem in der Traditionslinken, die sich zu einfach macht und die gefährlich in eine Dämonisierung der Fetischformen G zu G' abrutscht, wo dann Möglichkeiten bestehen, eine flache Dämonisierung von Geld, vom Geldkristall, von Wert- und Warenform und insbesondere eben von dem Vampirkapital so zu verrutschen zu lassen, dass das Ähnlichkeiten zu antisemitischen, antikapitalistischen Figuren bemerkbar werden. Deswegen will ich diese Diskussion hier gar nicht erst mit reinnehmen. Ich sage gerade noch zu diesem letzten Abschnitt ein Stichwort und dann käme man zu dem Teil Lukács, Luxemburg hatte ich schon sozusagen angefangen, Raja Dunajewskaja, Walter Benjamin, Situationisten und Fenichel. Also vielleicht so. Also die Überleitung dazu wäre jetzt lediglich, dass es darum geht, das Ganze nicht in so einer platten Weise als Struktur und Überdeterminierung von Strukturen dann übereinander und untereinander zu fassen. Das bringt viel bei der Beschreibung, aber es kann die Sache nicht auf den Begriff bringen. Es ist sozusagen, es bleibt eindimensional, diese blattstrukturalistische Art, mit dem Problem der Klassenentwicklung des Prozesses, des Proletariats als offener Prozess umzugehen. Was auch damit verwandt war, ist in der avancierten linken Theoriebildung, die sozusagen ihren Startschuss quasi nach allgemeiner Auffassung, so werden mir wenige widersprechen, mit Lukács Buch 1923 Geschichte und Klassenbewusstsein bekommen hat, an das viele anschlossen, auf das sich viele so oder so bezogen haben, die diesem Problem der Konstitution von Klassenbewusstsein nachspürten. dass da auch der Fehler war, dass Lukács einfach die Logik der Kategorie bis zu Ende zu denken versucht hat, ohne die Widersprüchlichkeiten, die aus der Realität des gesellschaftlichen Seins, die nicht in dieser Logik, in keiner Logik aufgehen kann, ja, ohne diese widersprüchlichen Komplexe und die Komplexhaftigkeit des gesellschaftlichen Seins mit hineinzunehmen. Sondern da ist einfach die Logik da und dieser Logik gemäß muss, wie Marx das auch schon logisch richtig ans Ende von Kapitalband 1 stellt, muss auf die Negation, das Proletariat als Objekt der Negation, die Negation der Negation folgen. Und damit wäre die Subjektfrage die knifflige und die Frage der Konstitution des Proletariats als geschichtshandelndes, bewusstes Subjekt, als Klasse, zu elegant umgangen. Lukács sprach später in seiner lebenslangen Selbstkritik an diesem überzogenen Versuch von einem Überhegeln Hegels, was ihm da unterlaufen wäre. Hegel als der Logizist schlechthin, der also die ganze Gesellschaft meint, in eine saubere Logik einsperren zu können, damit auch sehr viel erfasst, begrifflich, ja, das sollen die Strukturalisten erstmal nachmachen, die ihn da verachten, aber der dadurch natürlich, und da haben die Strukturalisten wieder recht mit ihrem Vorbehalt, auch dem wirklichen gesellschaftlichen Sein in seiner extensiv und intensiv unendlichen Dynamik eine gewisse Gewalt antun kann, Adorno hat das vor allem auch kritisiert, indem ein Logizismus herauskommt. Und diesem Logizismus folgend hat Lukács damals einfach diese Negation der Negation dem Proletariat zugeschrieben, als ein quasi logisch irgendwann erfolgender, per Sprung, wie er das nannte, erfolgender Prozess der Bewusstwerdung. Da die Proletarisierten ja jeden Tag ihre Arbeitskraft und damit ihr ganzes Leben, ihr Sein, ihre Individualität, ihr Menschsein als Ware verkaufen müssen und ihre Haut sozusagen als Ware gerben lassen müssen. Deswegen würde notwendig, so plump sagt Lukács das gar nicht, er hat da viele Vorbehalte noch, aber letzten Endes doch notwendig, irgendwann diese Einsicht als Klasse in ihre historische Mission, die als Antiklasse, die jede Klassengesellschaft, jedes Klassensein aufzuheben, sich selbst als Proletariat aufzuheben, das würde notwendig aus einer Logik irgendwann eintreten. Und das ist genau ebenso, wie wenn man das über die Krise zieht, dass die Krise logisch notwendig zum Zusammenbruch des Kapitalismus ist, entweder als Big Bang oder als langer Prozess führen würde. Mit so einer Logik kommt man einfach nicht weit. Und der Punkt ist nur lediglich, es abrundend, dass der Fortschritt, den Lukács sein Leben lang dann macht in der Korrektur dieses überhegelnden Fehlers, ohne hinter Hegels Begrifflichkeiten zurückgehen zu dürfen, einfach dieser Bezug auf die Methode ist, eine Entwicklung einer Methode ist, dieses gesellschaftliche Sein in seiner Historizität und in allem sozusagen Unberechenbaren, in allen Momenten der Zufälligkeit, in all den Modalbestimmungen Zufälligkeit, Möglichkeit, Kategorie Möglichkeit, Notwendigkeit ist da nur eine unter diesen Modalbestimmungen, so plastisch und so differenziert zu analysieren, dass man zwar nicht vorhersehen kann, was geschieht. Das kann nicht, das wäre eine Übersteigerung, irgendwie eine Prophetie zu liefern, aber indem man lernen kann aus dem, was geschehen ist. Und das führt ihn zu einem Modell, das nennt er Komplex aus Komplexen. Dieser Komplex aus Komplexen, das wäre die Formel, die zu untersuchen ist, dann konkret in diesen einzelnen Komplexen der Reproduktionstotalität einer Gesellschaft, die wiederum nie für sich allein steht, sondern die in ihrer Besonderheit, wenn man das jetzt sozusagen auf nationalem Terrain verfolgt, in ihrer Besonderheit mit anderen Gesellschaftsformationen, vor allem historisch, gerade mit den Resten untergegangener, Überresten untergegangener Produktionsweisen, die zum Teil durch altes Kleinbürgertum, durch immer wieder neu entstehende Möglichkeiten der Subsistenz auch, durch Kinship-Ausbeutungsverhältnisse, die aufs Patriarchat, auf die Familie rekurrieren, aber auch durch die mentalen, damit unlösbar verbundenen mentalen Überreste vergangener Produktionsweisen, sprich Patriarchat und Rassismen, Archaismen, die in einer modernen Form mental aufgeheizt, hochgekocht werden, wie das alles miteinander in Wechselwirkung, ganz platt gesagt, steht und was aus diesem Hexenkessel sozusagen als Möglichkeit bewusst herauszuholen ist. Und das macht Lukács dann in seinen großen, völlig verschütteten, sozusagen von dem Bürgertum und der Akademie zu Recht verschütteten und einfach ignorierten Werk von 1970, wo er das alles ausgeführt hat, diese Ansätze, ein Vorschlag zu einer, was er gesellschaftsontologischen herangeht, was nämlich auf das Sein und nicht einfach nur eine dem Sein abgezogene Logik zu gehen in der Analyse, wo er das zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins in diesem Werk versucht zu als Reproduktionstotalität zu fassen, und zwar in den zwei Polen, die jede Reproduktionstotalität notwendig hat, einmal als Gesamtgesellschaft, als Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse zu untersuchen, und zum anderen, und das geschah in Geschichte und Klassenbewusstsein nämlich gerade nicht, an dem Pol des Individuums, des einzelnen Gattungswesens in seinem Verhältnis, das konstituiert ist als gesellschaftliches Gattungswesen oder als gesellschaftliches Individuum, das sozusagen immer gesellschaftlicher, immer vergesellschafteter wird, aber in negativer Form, und sich zu dieser negativen, das heißt in der Konkurrenz total gegen die anderen gewendeten, aber doch über den Weltmarkt mehr denn je mit der ganzen Gattung verbundenen Gesellschaftlichkeit auch zu erkennen und zu verhalten. Nämlich indem es die Konkurrenz überwindet und indem es sich selbstständig daran orientiert, wie es sich mit den anderen assoziieren kann und wie es seine Verstellungen, seine mentalen Verstellungen aufheben, auflösen kann, um die Konkurrenz zu überwinden mit den anderen zusammen, um mit anderen Worten Klassenkampf, Organisierung und all das auch zu schaffen, ohne jetzt fetischistisch auf den Führer, die Organisation, die Firma, die Szene und so weiter zu vertrauen, sich zu verlassen. An dem Punkt, wenn ich jetzt überspringen würde, was Rosa Luxemburg, Raja Dunajewskaja und Benjamin da weiterentwickelt haben, in welche Richtungen sie mit dieser Analyse weitergegangen sind und was die Situationisten daraus auch praktisch gemacht haben, was dann kulminierte in dem Anstoß, in dem Auslöser für den Mai 68 in Frankreich immerhin, dann wäre ich bei der psychoanalytischen Dimension, die repräsentiert wird von Otto Fenichel und dessen Kernwerk jetzt erst zugänglich geworden ist und zum Studium sozusagen bereit liegt für die Frage, wie können die Individuen als gesellschaftliche Bedürfniswesen, als gesellschaftliche Naturwesen, als Triebwesen sich so assoziieren, dass sie ihre Macken, sage ich jetzt mal ganz platt, ihre Macken aufheben können und sich aus der Konkurrenzgesellschaft herauslösen können und assoziieren können. Das ist jetzt ein ganz grobe Skizzierung gewesen, wohin die Reise jetzt führen würde. Wir wollten jetzt also, ist das erstmal so der Break jetzt möglich.
Ich habe selten so eine autoritäre Veranstaltung gehört. Also total dominante, autoritäre Veranstaltungen wie diese. Ich meine, ich kenne mich ein bisschen, weil ich eine Veranstaltung gemacht habe von der Freien Arbeiterunion, habe versucht, das sind vielleicht 5 Minuten der Rede, 10 Minuten, aber nicht zwei Stunden lang. Und auf diese Art und Weise, also das finde ich irgendwie wirklich total krass. Ich bin Hammer, diese Veranstaltung.
Ja, also ein subjektiver Kommentar, ja. Aber die Darstellung von einer Theorie kann man halt meistens nur zusammenhängen. Das ist der schwerste Frage und Antwort spielt so
eine Diskussion. Ich habe überhaupt nichts gelaufen. Er kritisiert dauernd irgendwie dieses Subproletariat, wo auch Marx uns drunter gepackt hat eigentlich.
Also was auch immer er macht, ich meine, ja, die Methode der Darstellung, ja, ist, wenn ich das sagen darf, absolut, also ich meine, nicht nur falsch, weil das Ziel, das mit dieser Methode verfolgt wird, nicht erreicht wird. Aber unabhängig davon finde ich diese Methode auch sehr autoritär. Und also ich meine, ich finde dieses Programm eigentlich ganz interessant. Aber ich meine, so eine Darstellungsweise, ich meine, ich will damit sagen, dass er eine Frage behandelt hat, die nicht komplex ist, ja. Aber die Art und Weise der Darstellung, dieses total Überpackte, ja, und dadurch den Zuhörer, den Mitdenkenden, überhaupt nicht, also mir, ja, zumindest, nicht die Möglichkeit geben, überhaupt irgendwie zu reflektieren, mal kurz darüber nachzudenken, nur mal 10 Sekunden, ja, das finde ich etwas total Beherrschendes, eben Autoritäres von oben herab. Egal, ob er jetzt da auf diesem roten Sofa sitzt oder gleich sitzt, egal. Die Form der Darstellung finde ich irgendwie komisch. Ja? Also das ist komisch. Negativ, nicht angemessen und in einem, ja, sie ihnen beantworten, sie ihnen im Sinne autoritär. Das ist mein Anliegen. Ihr wisst ja gar nicht, über welchen Teil seiner langen Rede ich überhaupt diskutieren sollte und in welchen Teil ich da überhaupt rausgreifen könnte. Ich wüsste jetzt auch nicht, welche politischen Konsequenzen all diese Erläuterungen haben könnten. Ja? Also ich meine, das ist ein interessantes Thema, es ist ein wichtiges Thema, aber das kann man doch nicht so machen. Ich stelle jetzt als Organisatoren dieser Veranstaltung zugrunde, als auch als Zuhörer, ist es irgendwie unakzeptabel, das so zu akzeptieren.
Bin ich mir nicht so ganz sicher, also ich denke, Autorität braucht schon auf zwei Seiten und ich würdige den Versuch, das auf jeden Fall so komplex darzustellen und ich sehe eher das so, dass wenn nicht rechtzeitig interveniert wurde, dass letztendlich auch viele Punkte eben nicht so offensichtlich dann auch in den Köpfen beantwortet waren im Vorfeld, also einiges an Fragen dann auch und Verwirrung vorher schon bestand und einfach das Ergebnis auch letztendlich diese Theorie, diesen theoretischen Zusammenhang sich auch anzuhören. Also es ist ein Dilemma, ich würde es nicht so ganz vorwurfsvoll formulieren. Also in der Tat war ich auch ein bisschen überfordert, aber das liegt nicht nur an der Darstellung, das liegt letztendlich auch daran, insofern an meiner Verhaltensweise, wenn ich denn Fragen habe,
ja, dem möchte ich auch zustimmen. Ich finde es also, ich fand es halt auch schwierig, abstrakt und irgendwie sehr dicht und teilweise sprang er sehr schnell von verschiedenen Seiten. Aber andererseits ist man jemand einig, der einen Vortrag hält. Vortrag ist von an sich eigentlich ein autoritäres Verhältnis. Weil es ist jemand da, der erzählt was, und die anderen hören immer zu. Und das kann man ihm nun nicht vorwerfen, weil es gehört einfach zur sozialen Form des Vortrages. Ja. Und was man ihm vielleicht vorwerfen kann, dass er in Einzelfällen ist es vielleicht noch besser erklärt hätte. Ja. Aber da hätten wir auch einhaken müssen dann und sagen, halt mal an, verstehe ich jetzt nicht ganz, versuche es nochmal anders zu erklären.
Also ich bin den Vortrag ganz begeistert gefolgt, weil ich finde das phänomenal, dass man so ein kompliziertes Thema überhaupt in zwei Stunden unterbringen kann. Also ich habe schon einen Vortrag über weniger gehört, die länger gedauert haben.
Ich sag mal, wir haben natürlich auch ein methodisches Problem. Also natürlich kann man das Thema nicht an einem Abend abhaken. Das geht nicht. Also im Prinzip, sage ich jetzt mal, so müssten wir mindestens ein Seminar organisieren oder müssten Leute sich zusammenfinden, die Interesse haben anhand von Texten, von bestimmten reflektierten Erfahrungen sich längerfristig auszutauschen. Und eine solche Abendveranstaltung kann nur ein Anlass dazu sein, dass Leute daran weiterarbeiten. Insofern bin ich nicht überrascht. Also natürlich ist es kein zufriedenstellendes Ergebnis, wenn man sozusagen ich sag jetzt mal, zweieinhalb Stunden zusammensitzt und sich erstmal über bestimmte Kategorien klar werden muss oder sich anhören muss, welche Kategorien erstmal vermittelt werden. Und man hat letztendlich natürlich keinen Raum, keine Zeit, um das nochmal im Diskussionsprozess weiterzuentwickeln. Also die Lösung dafür wäre allerdings wirklich zu sagen, okay, wir organisieren dazu nochmal was und wir, das heißt dann also die Interessierten, und nehmen uns noch ein bisschen mehr Zeit als nur einen Abend und wir versuchen also auch methodisch so zu entwickeln, dass wir eben keine Referatsveranstaltung machen, sondern dass wir meinetwegen gemeinsam an bestimmten Texten arbeiten. So könnte ich es mir vorstellen.
Das wäre aber wieder was für die Bänder, das kann man glaube ich schlecht vergleichen.
Also ich denke, der Vortrag, der war sehr lange, der war zum Teil in Tiefen, die vielleicht hier manche nicht erwartet haben. Die Frage ist, was machen wir draus? Also jeder, der oder jede, die hierher gekommen ist, hat sich ja einen Gedanken gemacht. Proletariat als Prozess, was könnte das heißen? Also wie war das, also für mich zum Beispiel, wie war das Proletariat, beziehungsweise wie hat es gearbeitet, wie stand es da im Zweiten Weltkrieg? Was hat das Proletariat jetzt mit mir zu tun? Also Parallelen finden, beziehungsweise gibt es hier jetzt noch ein Proletariat, sind wir Proletarier, wer ist lohnabhängig oder, also wir bestimmen die Diskussion hier und nicht der Referent. Der Referent gibt uns ein Stück weit Arbeitsmaterial, aber ansonsten bringen wir Arbeitsmaterial mit, beziehungsweise erarbeiten uns das hier, von daher brauchen wir uns jetzt nicht, würde ich sagen, beschweren.
Meine ich aber so, also gerade aufgrund des Punktes, der du angesprochen hast, ein zentraler Satz war ja gewesen, von dir, den du reingebracht hast, den ich auch sehr schön fand, ist das Proletariat nicht revolutionär, ist es nicht. Und ich warte als darauf, nach diesem wirklich langen, müßigen und mir scheint auch oft sich in Detail verlierenden Vortrag, so gehaltvoll er stellenweise sein mag. Gleichzeitig scheint es mir aber, dass du, wie kann ich gesagt, dich auch oft wiederholst. Das hat so eine Redundanz. Ich bin der Ansicht, dass du gewisse wesentliche Thesen hättest herausstreichen können, von daher hätten wir auch mehr Raum, darüber zu diskutieren und nicht zwei Stunden, wie lange es jetzt noch möglicherweise geht, vielleicht noch eine, am Ende sind wir tatsächlich ermüdet, können nicht mehr diskutieren. Und dieser zentrale Satz, und weshalb ich auch hierher gekommen bin, ist, ist das Proletariat revolutionär oder ist es nicht? Das ist die Frage. Die Frage ist auch, wohin geht dein Vortrag noch, um diese Bewusstseinsform zu klären. Ich meine, du klärst im Grunde, wie ist das Sein des Proletariats? Ja, ist interessant, aber im Grunde, wie ist das Bewusstsein? Weil momentan entscheidet das die politische Situation, entscheidet überhaupt, was ist, was interessiert mich. Und da sehe ich eigentlich in diesen ganzen Details und diese Analyse, ich sehe nicht, wo der Weg hingeht. Und ich habe den Eindruck, wir gehen am Ende raus und diese Frage wurde nicht mal im geringsten diskutiert. Und deshalb würde ich dir zustimmen, dass ich diesen Vortrag hier auch autoritär erfinde, weil ich nicht ständig benötigt bin. Ich habe mich nur richtig geärgert. Also ich dachte mir, jetzt muss es doch mal aufhören. Und wir haben schon gesagt, ich will es auch wiederholen. Ich finde, also oft das wiederholt sich. Es mag komplex sein, aber auch die Wiederholung löst eigentlich diese Schwierigkeiten des Feldes nicht. Naja, ich hätte noch was weiteres anzumerken, was ich auch vermisse und worüber ich sogar verwundert bin, dass beispielsweise ja, Adorno, also auch Marcuse, dieses Problem des verschwindenden Proletariats bzw. des verschwindenden Bewusstseins ja auch thematisiert haben und es mit keinem einzigen Satz gefallen ist. Ja. Also es gibt dieses Integrationsproletariat, da hat Adorno gesprochen, oder Marcuse hat gerade gesagt, es gibt kein revolutionäres Proletariat mehr, zumindest in der Bewusstseinsform. Also es muss andere soziale Gruppen geben, die gab es 68, dazu wird sich nebenbei immer etwas abwertend geäußert, okay, ist mal seine Position, aber auch diese Bewertung von sozialen Protestgruppen um 68 und so ganz nebenbei, sodass man auch als Zuhörer nicht unbedingt eingreifen kann, nicht wenn in dieser theoretischen Form eine Darbietung läuft. Also es ist so eine Mischung aus theoretischer Darbietung und gleichzeitig Abwertung sozialer Protestbewertung, Bewegungen, die meinetwegen gescheitert sind, aber die es auch gegeben hat. Ja. Also das ist mir auch zu viel und ich finde es durchaus dahingehend ein autoritärer Stil, dass man halt auch nicht mehr eingreifen kann. Ja gut, jetzt durch diese Intervention von Ihnen halt ist es aufgebrochen worden, dieser Stil. Der Vortrag ist ja auch momentan unterbrochen.
Ja, ich glaube, man muss aber zwei Sachen unterscheiden. Einmal das Komplizierte des Sachverhalts. Der kann einfach nicht unendlich vereinfacht werden, ohne dass er falsch ist. Das liegt in der Natur der Sache. Es gibt zum Beispiel einen Versuch, Comic-Einführung in Marx. Da hat man nur absolut nichts davon. Ja, das Beste sind die Zitate, die aus dem Marx sind. Die Comics sind praktisch nur eine Art Zuckerguss. Das ist das eine. Das lässt sich das Schwierige, vielleicht schwierig. Zweite ist jetzt dieser Vorwurf autoritäre. Das liegt ja wirklich in der Vortragsform selber. Und wenn Karl Marx selber fertig hier unter uns sitzen würde und seine Theorie erklären würde, wäre es halt ein Vortrag. Da müsste man dann nämlich fordern, wir machen gar keinen Vortrag, sonst werden Thesenblätter vorher festgelegt, also ausgeteilt. Man liest die Thesen und dann wird eine Frage gestellt. Aber auch Thesen sind natürlich das autoritärste auf der Welt, was es gibt, will man sehr gut wissen. Also, wichtig ist, dass einfach der menschliche Geist, wenn er der Schule entwachsen ist, irgendwelche Aufbegehrungen empfindet, zwei Stunden nur zuzuhören. Wenn man das Gefühl hat, man besteht nur noch das Ohr und die anderen Organe schrumpfen. Aber, wie gesagt, ihr müsstet mal einfach sagen, wie es zugänglicher wäre und wie jeder das Gefühl hätte, er wird praktisch nicht niedergewalzt.
Das ist
Fächer sind nicht missverstanden. Was ich unter autoritär gemeint habe, ist hier, dass das Sie auch angesprochen hat, ist weniger, dass Sie ein Referat hält. Also ich meine, ich habe schon sehr viele Referate gehalten. Und mir ist auch ziemlich klar, gehört auch, ja. Und mir ist auch ziemlich klar, dass man, dass ich nicht erwarte, auch nicht möchte, dass man Marx in Comicsform oder im Kasperletheater vorstiehlt. Aber man kann auch diese komplexe Materie, also es geht nicht um, es ist kein, dass das komplex gewesen ist, aber es ist irgendwie, sag ich mal ein bisschen frech, irgendwie dumm, ja, so viel Komplexität in so ein Referat anzupacken. Also ich finde, das hat auch etwas mit Selbstdarstellung zu tun und hat eben einfach zu tun, dass man mit so vielen Begriffen und so einfach so arbeitet. Das ist auch eine persönliche Geschichte, ja. Und auch das gefällt mir nicht. Also ich meine, ein bisschen hart gesagt, eigentlich kann ein komplexes Referat sein, ein komplexes Thema. Also das ist okay, nur es gefällt mir nicht, wenn jemand mit seinen Fähigkeiten von mir aus so umgeht, ja, so ein Dominanzverhältnis hat. Also mir gefällt das nicht. Also ich meine, ich habe schon verschiedene auch Veranstaltungen organisiert oder wir haben Diskussionen gemacht, wo auch Referate gehalten wurden, aber das ist mir heute irgendwie besonders stark aufgefallen, dass diese Methode total idiotisch ist, ja.
Ich würde gerne vorschlagen,
jetzt von der
Psychologen eben wegzugehen und vielleicht noch mehr zu Inhalten kommen. Also ich habe noch eine inhaltliche Frage irgendwie zu dem, dass du hast sehr viele Gruppen sozusagen ins Proletariat reingepackt. Vielleicht erfahren wir jetzt mehr darüber, wenn du uns einfach mal sagst, wer gehört ja nicht dazu?
Bin ich jetzt dran? Aber vorher muss ich schon noch kurz was zu sagen. Also ich bin selbst am unglücklichsten quasi. Ich will da jetzt nicht mit kokettieren, dass ich das sehr schwerfällig und erschlagend und erdrückend und all das. Und auch vielleicht, das macht mich nachdenklich, vielleicht auch in einer unbewussten Form von Selbstdarstellung hier so gebracht habe. Das Sofa habe ich mir auf jeden Fall so, das habe ich mir nicht so ausgesucht. Das ist für mich ziemlich schrecklich. Aber daran bin ich sicher unschuldig. Aber diese Darstellungsform ist für mich nicht anders zu bewältigen gewesen heute Abend, ja. Wenn ich tatsächlich mit Gewalt, hier muss ich sagen, da liegt deine Kritik daran, dass das was Autoritäres hat. Ganz klar, das ist eine Kritik, die übernehme ich als Selbstkritik, weil ich mit Gewalt die mir wesentlichsten, und mir heißt eben da, das ist nicht individualistisch gesagt, sondern das, denke ich, ist im Interesse der Selbstverständigung, ja, und im Interesse der ungeheuren Enteignung, nicht im Interesse, sondern gegen die ungeheure Enteignung gesetzt, ja, die in den letzten Jahrzehnten generationenweise stattgefunden hat, von diesem, eigentlich habe ich ursprünglich gesagt, von diesem kalten Kaffee. Das ist im Grunde für alle, die sich ein paar Jahre mit marxischen Theoremen auseinandergesetzt haben und drumherum, ist das kalter Kaffee, was ich heute anderthalb Stunden, zwei Stunden lang vorgetragen habe. Aber wir sind davon enteignet, ja, und deswegen habe ich gedacht, als Auftakt für so eine Bildungsvereinigung könnte man mal versuchen, wäre es den Versuch mal wert, mit Gewalt diese kategorialen Elemente da rein zu pushen, rüberzubringen. Und dieser Versuch ist sicherlich nach der Seite misslungen, dass es eine didaktische Form jetzt wäre. Da hast du völlig recht, da bin ich unglücklich darüber. Ich wusste auch nicht, wie das wird, was es für ein Wagnis ist, wie das ausgeht, so kategoriales, die Sache von der kategorialen Seite her aufzuzäumen. Aber ich habe es mal versucht und ich denke, ich bin schon total froh, dass das überhaupt bis jetzt so weit gelungen ist, diesen Komplex, der eigentlich nur der erste Block des Abends sein sollte, so weit überhaupt abzurunden, so weit überhaupt zu schaffen. Ich habe die wichtigsten Sachen, die mir die wichtigsten Kategorien waren, die habe ich so weit erstmal ausdrücken können. Der andere Punkt mit dem Kreiselnden, mit dem immer wieder zurückkommen, liegt in dieser Methode, wie sie Hegel und Marx halt sozusagen vorher gegeben haben und auch nicht davon loskamen, drin, wenn man von den Kategorien her, wenn man die Kategorien versucht rauszuschaufeln, dann ist das eine spiralförmige Bewegung. Ja? Das geht nicht anders. Wenn du etwas Neues bringen willst, dann kannst du das nicht einfach so auf den Tisch setzen, sondern du musst es aus den alten Sachen wieder herausleiern. Das ist sozusagen spiralförmiges Herauswühlen, wo dann langsam dieses ganze Zeugs zur Kenntlichkeit kommt in seinem Zusammenhang. Das ist das Problem von Totalität. Insofern gibt es überhaupt nichts Autoritäreres als und nichts Anmaßenderes. Das ist die Hybris ab Hegels dialektischem Großversuch, ja, an dem die Marx'sche Theorie halt festhalten musste, sonst wäre sie gar nicht so weit gekommen, den Mehrwert zu entdecken, beispielsweise. Was ist der Unterschied zwischen Arbeit und Arbeitskraft? Solche Spitzfindigkeiten, was ist wahren Fetischismus? Was ist der Unterschied zwischen konkreter und abstrakter Arbeit? Was ist Doppelcharakter der Arbeit? Marx sagt selbst, das sind totale Spitzfindigkeiten, ja. Wozu? Und das war nur möglich, das überhaupt rauszukriegen, dieses innerste Bewegungsgesetz der Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft rauszukriegen, das ja weitergeht, ja. Wenn immer wieder spiralförmig gewühlt und rausgemeißelt worden ist und rausgewühlt worden ist, was die wirklichen Kategorien sind, diese Daseinsformen, Existenzbestimmungen. Und diese ganze Sprache ist aber auch längst ausgestorben. Also das ist ein Versuch, heute überhaupt wieder entlang Kategorien Vorträge zu machen und zu denken. Und bewusst nicht, das war meine Not, was will ich jetzt an Empirie, darum habe ich dieses ganze Zeugs mitgeschleppt, Ben Dietrich und alles mögliche, Michael Mauke, die diese konkreten, die Klassiker und neuesten Sachen von diesen konkreten Klassenanalyse versuchen, die versucht haben, das jetzt direkt, so wie du jetzt fragst, wer gehört jetzt eigentlich dazu, wer gehört nicht dazu, so klar zu beantworten. Und ich habe dann gesagt, lieber erstmal nicht, lieber nur Andeutungen, Problemaufriss. Und das war lang und schwierig genug. Und ich meine, man kann sagen, der Form nach, das ist bestimmt als didaktische Vermittlungsform sicherlich sehr unglücklich gewesen. Und wir können zusammen versuchen, das so zu operationalisieren oder wie man da sagen muss, dass man vielleicht daran weiterarbeiten kann, die Leute, die das angeregt hat. Mein Anliegen war, Anregungen, Impulse, Irritationen im Kopf zu geben und feste Muster, vor allem das Muster, das Proletariat, das ist der Blaumann und den Blaumann gibt es so nicht mehr. Das zu erschüttern und das aufzudröseln. Und ich denke, dass das vielleicht tendenziell bei einigen geschehen ist. Insofern bin ich ja schon zufrieden. Alles andere kann ich natürlich so nicht weitermachen. Ja, da bin ich auch dankbar für diese Kritik, dass das so natürlich nicht geht und viel zu wenig rüberkommt von der ganzen schillernden Mannigfaltigkeit dieser Kategorien. Und jetzt wäre zu deiner Frage also noch...
Für mich stehen zwei Fragen im Raum. Deine über was gehört nicht dazu und deine über ist das Proletariat revolutionär? Das war ja auch eine Frage gewesen.
Mhm. Oder ist es nicht?
Ja.
Also ist ja die Frage, diese Klärung dann dient. Was ist diese Klärung mit dieser Frage, ist es Proletariat revolutionär oder ist es nicht? Also es muss so zusammenkommen. Das kam von dir auch der Satz. Und es muss doch diese Analyse, Proletariat, diese Abgrenzung gegen das Kleinbürgertum und gegen mögliche Gegensatzbildungen, die müssen doch eine Mündung möglicherweise an der Frage stellen.
Darf ich da jetzt gerade
ja,
drauf ziehen noch?
Ja, und?
Ja. Ja.
Das schien mir sehr langatmig.
Entschuldigung, dass ich das vergessen hatte, jetzt gleich noch darauf einzugehen, auf deine Frage ursprünglich. Das ist die Frage des Atems, aber beantworten, das war mir klar, beantworten werde ich dir nicht können. Sondern man muss zusammen schauen, wie man eine Antwort auf diese Frage mittelfristig, längerfristig erarbeitet. Und was wir nur sagen können, was ich versucht habe zu zeigen, dass die Kategorie selbst erstmal ein Schillern, eine Identität, eine Nicht-Identität, wie Hegel sagen würde, von Sein und Nichtsein darstellt. Diese Unsichtbarkeit heißt, dass das Proletariat als Klasse zunächst mal nicht da ist, sondern es ist nur die Konkurrenz da. Und es ist höchstens als Klasse, als ökonomische Kategorie variables Kapital da. So. Aber auch die siehst du ja nicht. Gerade das mit dem variablen Kapitalanteil als ökonomische Kategorie ist ja auch verborgen, letzten Endes, wie Marx zeigt, im Kostenpreis und in der Durchschnittsprofitrate und solchen Kategorien. Wie auch der Wert und die Warenform gar nicht als solche sichtbar und da ist, obwohl sie da ist. Sondern was da ist, sind die Preisbewegungen, Angebot und Nachfrage und Durchschnitts- und Kostpreis und solche Bewegungen des Marktes, wie es so schön heißt, der Markt. Also sozusagen die leerste, hohlste Abstraktion, die man sich überhaupt vorstellen kann, wenn man sagt, der Markt. Ja, und was dem zugrunde liegt, das ist ebenso da und nicht da, wie das Tier da ist. Was da ist, ist der Ochs, der Esel, der Fisch, aber das Tier ist als für sich genommene Kategorie ebenso wenig da, wie der Wert oder auch wie das Proletariat. Das ist diese begriffliche, dialektische Einheit von Sein und Nichtsein, von da sein und sich in Erscheinung treten, zur Erscheinung kommen. Also von Wesen und Erscheinung, wo Hegel immer wieder darauf hinweist, das Wesen ist in der Erscheinung und nur in der Erscheinung. Oder das Wesen muss erscheinen, sonst ist es eben nicht. Und so ist auch das Proletariat als eine Wesenheit immer nur in den Erscheinungen da. Wo es aber erscheint, ist es unsichtbar. Und wie ich versucht habe zu zeigen, von der Kategorie her, eben Verkauf der Arbeitskraft, Lohnfetisch und die ganzen Fetischgestalten, dieser Kokon. Da ist es unsichtbar, was diese Spindel dreht. Und wo es aber sichtbar wird, da ist es dann schon, da ist es tendenziell schon revolutionär. Das wäre ein eigenes Kapitel, auf das ich noch nicht gekommen bin. Das wäre das Kapitel, wie sich Klassenbewusstsein konstituieren könnte, aus der Klasse an sich, die eben unsichtbar ist oder sich gerade erst in Sichtbarkeit entwickelt, zur Klasse für sich, die voll revolutionär da ist. Und diese Übergänge sind sozusagen das Geheimnis, das ungelüftete Geheimnis dieser Revolution des Proletariats, wo es sich selbst aufhebt. Deswegen ist die Frage eben nur zu beantworten als langer Arbeitsprozess der Untersuchung dieses Übergangs vom Nichtsein und Nichterscheinen zum Sein und zum Wesen. Es tut mir leid, weil das den Hegelianer mich da hier, der ich gar nicht bin, so outen zu müssen.
Wollen wir noch auf die zweite Frage eingehen und wenn es noch andere inhaltliche Fragen gibt, ansonsten die Veranstaltung auch langsam zum Ende kommen zu lassen und überlegen, ob wir nicht eventuell nächsten Mittwoch an solchen Fragen weiter diskutieren, die jetzt angerissen wurden. Willst du noch auf die Frage eingehen, was gehört dazu und was nicht? Also eher was nicht?
Da würde ich also lieber sowas an einem anderen Abend noch nachtragen. Dem steht ja überhaupt nichts entgegen. Also jenseits jeder autoritären und roten Sofa-Position und sowas. Einfach, dass man sich zusammensetzt, dass ich Sachen, die ich hier nicht geschafft habe, gerne nachtrage. Die nächsten, also wenn man sich Zeit nimmt oder in einem Lesenachmittag oder was weiß ich wann, den Raum kann man sich ja schaffen. Da habe ich, das würde ich sehr gerne machen. Das muss ja, ich bin nicht glücklich in so einer Vortragsform. Aber das müsste man sich schon ein bisschen mehr Zeit für nehmen und ernster nehmen, um diese Frage zu beantworten, wer gehört nur eigentlich dazu? Dann müsste man diese Schemata auspacken und genau gucken, was bringt's und wer ist wer und which side are you on und so weiter.
Nee, ich hatte auch noch eine andere Idee noch dahinter. Das hängt auch mit deinem Reden über die Nutzen von Begriffen zusammen, wenn du praktisch jeden, der irgendwie zur Kapitalakkumulation beiträgt, ins Proletariat mit reinnimmst, dann wird dieses Lagerproletariat so groß, ist zwar dann sehr differenziert, bildet alles ab, aber ist dann als Begriff dann noch brauchbar? Das war so die Überlegung, die hinter meiner Frage stand, wer gehört jetzt eigentlich nicht zum Proletariat? Mhm.
Ich denke, das passt dann zusammen mit der Frage von mir. Ne? Mhm. Was ist denn das Proletariat? Also mit wenn es nicht revolutionär ist.
Mhm. Ich stelle mir noch etwas nicht, vielleicht logisch, philosophische Frage. Wenn Sie versuchen, dass die Tatsächlichkeit des Proletariats zunächst nicht radikal von der Frage des revolutionären Bewusstseins zu trennen und zu sagen, es gehört zu der tatsächlichen Bestimmung des Proletariats, die Bestimmung der Möglichkeit eines revolutionären Bewusstseins zum Beispiel. Und dann argumentieren Sie andererseits mit den hegelischen Kategorien, die der Unterschied zwischen Wesen und Erscheinung, das Wesen muss erscheinen, etc. Wobei man, naja, ich denke, zum Beispiel bei Hegel ist das Wesen nicht etwas, das irgendwann erscheinen soll, sondern es erscheint in der Tat. Ja, sonst ist es auch kein Wesen. Das differenziert doch und das unterscheidet doch diese dialektische Figur von dem, was Sie sagen. Denn Sie können sich vorstellen, dass es ein Proletariat gibt, das sozusagen potenzialiter revolutionär ist, aber nicht aktuell, nicht reell. Also das, ein bisschen, das nicht erscheint, das nur sozusagen die Tendenz, die Potenz in sich enthält, irgendwann zu erscheinen. Das ist eine neue Denkfigur, das ist nicht die hegelische Dialektik, sondern auf jeden Fall eine andere Form.
Ja, das ist eine kluge Frage, Herr. Das kann ich es auch gar nicht so. Das habe ich mir noch gar nicht so überlegt. Das ist sehr dualistisch bei mir geführt, ne? Mit dem Wesen und dem Erscheinen, mit dem Hervortreten aus der Unsichtbarkeit. Worauf es gehen würde bei dem Vortrag, was ich versuchen würde nachzutragen oder was ich hätte versuchen wollen bei diesen verschütteten theoretischen Ansätzen, Lukács, Benjamin und so weiter, wären diese Übergänge. Genau die Übergänge in Zeit und Raum, ne? Zwischen dem Nicht-Erscheinen und dem Erscheinen des Wesens. Weil ich habe versucht, das mit der Formel der Prozessualität, des Proletariats, das einfach ein Prozess ist, eben ein Übergang selber, ein gigantischer historischer Übergang selber ist, zu fixieren. Das ist aber sehr problematisch, weil ja dann immer vorausgesetzt ist, es ist so ähnlich wie bei Hegel, um das alle noch zu sagen, wie Hegel das Problem auch nicht lösen kann, das Sein aus dem Nichts zu entwickeln. Er sagt einfach am Anfang seiner Logik, seiner Seinslogik, dass es muss zu jedem etwas sein anderes geben. Dann muss es also logisch, aus dem Nichts muss sich auch das Sein entwickelt haben, als das andere, das radikal andere des Nichts. Und das ist natürlich, so geht das nicht. Das zeigt ja den überzogenen Logizismus von Hegel. Das ist ja fast sowas wie ontologischer Gottesbeweis. Es gehört zum Begriff, dass das andere, also so ähnlich kommt es hier auch daher. Wo ich dann ausweichen könnte oder wo man ausweichen muss auch, ist in die Empirie wieder zu gehen und zu zeigen, welche Kampfformen, welche Erscheinungsformen wir vorfinden, die wir als proletarisch bezeichnen dürfen. Wo wir dann wieder bei der Frage sind, dürfen wir sie als proletarisch bezeichnen? Zum Beispiel das Problem, dass solche Geschichtsschreiber wie E.P. Thompson haben, ja, dass sie auch sehr vorkapitalistische Gesten und antikapitalistische, vormoderne sozusagen Gesten als, wenn ich das jetzt richtig vor Augen habe, als genuin proletarische Kampfformen schon verbuchen wollen. Und dass dann die Frage ist, ob Maschinenstürmerei zum Beispiel schon eine genuin proletarische Äußerungsform ist oder eher etwas ständig vorkapitalistisches, solche Sachen. Also ist man hin und her geworfen zwischen einer Bestimmung, die man abstrakt und tendenziell spekulativ machen muss, oder einem immer wieder Schöpfen in der Empirie. Und das ist ein Problem, was Marx ja auch nicht gelöst hat. Ich denke nicht, dass Marx das gelöst hat. Soweit nur. Das hat noch niemand gelöst, dieses Dilemma. Wir müssen es halt versuchen, von beiden Seiten her, vom historisch-empirischen, also vom historischen und vom logischen, kategorialen her, irgendwie in die Zange zu kriegen, was da passiert.